Endzone, der DAZN NFL Talk, wird präsentiert von Discover Airlines.
Herzlich willkommen zu Endzone, der DAZN NFL Talk, Folge 99, zum letzten Mal im zweistelligen Bereich. So viel Mathematik, Kenntnisse bekommt mein kleiner, aber feiner Kopf noch hin. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen, Flo Hauser, mein Name ist Christoph Stadler und wir starten rein in die Championship Round. Oh wow.
So sieht's mal aus. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen genervt, weil wir haben beide schon so ab Folge 80, würde ich jetzt mal behaupten, irgendwie mal hochgerechnet. Hey, vielleicht haben wir Glück und Folge 100 wird die Super Bowl Folge. Ist leider nicht so. Die Super Bowl Folge wird in 2 Wochen, also Folge Nummer 101.
Nächste Woche sind wir krank. Danke euch. In 2 Wochen geht's dann weiter.
Wir dachten halt Super Bowl 60 und Folge 100 wäre natürlich geil, aber so ist es die Pro Bowl Woche. Mai, es ist wie es ist und heute haben wir 99 Problems und einen Championship Round. Ich find's ganz geil. Wir haben noch 4 Teams übrig. 2 Vornamen, 1 Ziel. Wir haben Mike gegen Sean und Mike gegen Sean.
Das habe ich gelesen.
Gesehen, ja. Das finde ich sehr, sehr lustig. Also ich habe richtig Bock auf dieses Wochenende.
Das heißt, in 9 Monaten heißen dann alle Kinder Mike oder Sean.
Genau, ja.
Also
genau.
Wenn es Jungs sind, hoffentlich. Also ja. Bei den Mädels gibt es hoffentlich was
ja,
Kreativeres bei den Amerikanern. Aber, oh Gott, in Chicago, da wären 100%ig, aber da wäre der andere Vorname gewesen. Die hätten noch einen Trainer tauschen müssen.
Ja.
Gott, wenn die im Championship-Game gewesen wären, die
Bears. Da heißen alle Caleb dann mit Vornamen wahrscheinlich, wenn es so gewesen wäre. Aber es ist ja nicht so. Also ich finde das einen sehr, sehr lustigen Fakt, muss ich sagen. Aber Christoph, es gibt ja noch viele, viele, viele andere Namen aktuell, die ja so durch die NFL-Gazetten geistern. Da an der Stelle, bevor wir in unseren News-Part gehen, nochmal der Hinweis, wir werden nicht auf jedes Interview und jeden Request der Teams eingehen. Das sind unfassbar viele Namen, sondern immer dann was verkünden, wenn es was zu verkünden gibt. Oder beziehungsweise wir wollen natürlich auch drüber sprechen.
Und weil ich so lapidar dahergesagt habe, natürlich gibt es nächste Woche eine Folge, die 100. Und nicht erst vorm Super Bowl.
Die News.
Ja, dann starten wir mal rein, weil das war eine Woche, wo das Coaching Carousel mal richtig an Fahrt aufgenommen hat. Fangen wir mal an mit den Buffalo Bills. Die entlassen nämlich nach dem Ausscheiden gegen die Broncos Sean McDermott. Dass es so schnell ging, hat mich dann echt überrascht, dass diese Möglichkeit besteht, glaube ich, bei einem Scheitern, bei einem vorzeitigen Scheitern. Das ist ja in der Divisional Round. Aber ich hätte es nicht, war das am Montag dann gleich? Also ziemlich kurz eigentlich nach Spielende am Tag drauf, meines Wissens.
Ja.
Damit hätte ich nicht gedacht. Oder nicht gerechnet, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich glaube, sehr, sehr viele haben damit nicht gerechnet. Viele reagieren auch eher so 70-30, würde ich mal behaupten, mit krasse Überraschung und vielleicht auch Fehlentscheidung, beziehungsweise muss das denn sein? Man hat im Vorfeld allerdings jetzt beziehungsweise im Nachgang hat man mitbekommen, dass im Vorfeld, so ist es richtig, wohl schon es die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, dass wenn es nicht der große Wurf wird, er wohl nicht mehr Bills Coach ist. Aber, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die spannende Zeit, da werden wir bei anderen Namen vielleicht auch gleich noch drauf eingehen, Christoph. Sean McDermott hat eigentlich sehr, sehr viel erreicht mit den Buffalo Bills. Er hat sie von einem No-Name-Team zu einem ständigen Playoff-Contender und Super-Bowl-Contender gemacht. Zum Super-Bowl hat es nicht gereicht, die Bills sind irgendwie verflucht. Das Thema wollen wir nicht aufmachen, Stichwort 90er Jahre. Aber es ist so eine Zeitenwende. Ältere Coaches, die mal Erfolg hatten, haben eben jetzt häufiger keinen Job mehr, weil der aktuelle Erfolg ausgeblieben ist. Und so eben jetzt auch bei Sean McDermott.
Ich meine, der hat jetzt zum 8. Mal in die Playoffs geführt. Das ist eingestellter Rekord bei den Bills. Du hast gesagt, aus einer, darf man glaube ich schon sagen, Loser-Franchise, eine zumindest Playoff-Franchise gemacht, Gewinner-Franchise. Kann man jetzt so oder so sehen, weil der große Wurf halt nicht funktioniert hat. 2-mal Championship-Game, aber halt nie den Super Bowl erreicht. Es wäre auch zu billig zu sagen, das Nicht-Erreichen dieses Jahr Super Bowl ist die Schuld von Sean McDermott. Da spielen, glaube ich, mehrere Sachen zusammen. Ich glaube auch, dass, wissen wir nicht genau, wie es war, aber du hast gesagt, was vorher schon diskutiert wurde, da ging es ja um die zukünftige Ausrichtung, auch wie das Team ausschauen soll, da war man sich wohl nicht ganz so einig. Und dann verstehe ich den Schritt. Ich kann ihn aber da tatsächlich verstehen, weil er hat den Erfolg für Buffalo jetzt geebnet, das ist Fakt, aber ich glaube, die Lorbeeren wird jetzt jemand anderer ernten und das ist jetzt auch nichts ganz Neues im Sport, um vielleicht diesen letzten Step, den letzten Schritt nochmal zu machen, braucht es nochmal einen neuen Impact von außen und den konnte es von McDermott logischerweise nicht bekommen. Ich bin sehr gespannt, wer es wird. Ist es ein Offensive-Minded Head Coach? Ist es ein Defensive-Minded Head Coach? Das wird, glaube ich, eine sehr große Rolle spielen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es die richtige Entscheidung war.
Ja, also frischer Wind schadet ja in dem Sinne nie. Ich bin so ein bisschen 50-50 noch ehrlicherweise, weil ich mir gedacht habe, ich habe mir dann den Roster nochmal angeschaut und auch die Erfolge von Sean McDermott. Und ich muss sagen, am Ende des Tages kann man es vielleicht einfach darauf runterbrechen, dass bei den Bills für mehr Erfolg, für den großen Wurf, brauchen sie harte Typen an der Front, in der Defense. Sie brauchen einen besseren Pass Rush und vielleicht den einen oder anderen besseren Receiver. Und dann ist doch die Sache eigentlich geritzt. Das war so mein Gefühl.
Ich glaube, das nicht viel braucht. Ich hatte auch mit ein paar gesprochen. Ja, wobei, fangen sie bei null an, wenn du genau das reinschmeißt.
Naja, ich meine bei null an mit einer möglichen neuen Herangehensweise von einem Headcoach. Wie du sagst, Offensive-Minded oder Defensive-Minded, das ist ja vielleicht auch immer größer oder wird heißer gekocht, als es eigentlich ist tatsächlich auf der Headcoach-Position. Aber ich war halt so im Gefühl, so, okay, warum? Eigentlich reichen doch nur Nuancen. Vielleicht ist ihm aber auf die Füße gefallen, dass es ja seit Jahren nur Nuancen sind.
Genau, das war dieser
kein Josh Allen hat und so.
Kein Lamar Jackson, kein Joe Burrow und die Bills waren halt auf der Quarterback-Position mit dem großen Namen bestückt. Ich habe es ein bisschen so verglichen, weil sie gehen den Weg, was die Packers nicht gehen. Die halten, kommen auch gleich noch dazu, die halten am Headcoach fest, wo man vielleicht auch sagen könnte, vielleicht muss ein anderer den letzten Schritt machen. Wird da gleich Thema sein, oder wir ziehen es vor. Sollen wir es gleich vorziehen?
Ja, also können, wenn du es schon ansprichst, gerne.
Matt LaFleur verlängert bei den Green Bay Packers, auch der GM Kevin Gutekunst darf bleiben. Es ist keine genaue Angabe, Multi-Year-Deal hieß es. Wir haben ja letzte Woche schon mal so ein kleines bisschen drüber gesprochen. Da habe ich meine Meinung oder wir unsere Meinungen auch schon kundgetan. Deswegen hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ist eigentlich das passiert, was wir alle erwartet haben. Aber es ist spannend jetzt zu sehen, wenn es die Bills dann vielleicht schaffen. Klar, du kannst nie 1:1 vergleichen, aber den letzten Schritt zu gehen, werden alle sagen, es Richtige gemacht. Wenn es die Packers nicht schaffen, wird jeder sagen, hätte es mal gemacht wie die Bills. Also es ist spannende Voraussetzungen, weil natürlich gibt es weder beim einen noch beim anderen die Garantie, dass er erfolgreich ist, weil es eben auch ein paar andere Teams noch gibt, die ja den Super Bowl wollen. Aber zwei unterschiedliche Herangehensweisen bei zwei Franchises, die meines Erachtens ähnlich unterwegs sind, nämlich diesen letzten Schritt nie gehen konnten.
Ja, ganz genau. Und man kann es bei den Packers ja auch vielleicht so runterbrechen, dass bei LaFleur ihm das jetzt zugute gekommen ist. Mit Parsons würden sie jetzt vielleicht im Championship-Game stehen. Who knows? Das ist ja immer diese große Thematik, die oder die Diskussion, die da emporkommt. Aber wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt,
Hört letzte Woche nochmal rein. Genau. Und wenn es nur dieser News-Part ist, da habe ich auch meine Meinung ja kundgetan, dass ich schon nachvollziehen könnte, wenn man ihn entlässt. Aber dass es ein Top-10-Coach ist, Matt LaFleur, ist meines Erachtens unbestritten. Die Frage ist, kann er auch den ganz großen Wurf? Und da habe ich noch das eine oder andere Fragezeichen, weil bleiben wir vielleicht bei den Packers. Die verlieren auf jeden Fall ihren Defensive Coordinator, Jeff Heflin. Der wird nämlich Head Coach bei den Miami Dolphins. Und da gebe ich ganz ehrlich zu, das hat mich überrascht, weil ich jetzt nicht gerechnet habe, dass der schon Head Coach ready ist ein blödes Wort, weil er am College ja schon Headcoach war.
Vier Jahre
Boston College, bevor er als Defensive Coordinator zu den Packers jetzt kam. Und ich fand, einen richtig guten Job gemacht hat, weil gerade auch nach der Verletzung von Parsons, ich gedacht habe, die Defense bricht komplett ein. War kurzzeitig auch so, aber gerade in den Playoffs fand ich sie wieder also besser, als ich es gedacht hätte.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben es ja schon angekündigt, dass wir für die Packers vielleicht in der Offseason nochmal eine extra Folge machen oder einen größeren Part. Werden wir euch auf dem Laufenden halten, um zu Heflin zu kommen. Ich bin da tatsächlich auch gespannt. Diese Meldung hat mich von allen, wir haben ja noch ein paar, vielleicht mit am meisten überrascht.
Ja, weil absolut.
Ich traue ihm das schon zu und du hast es gerade gesagt, was er für ein Resümee hat und was er aus der Defense auch gemacht hat. Und es tut den Dolphins auch gut. Weil, sind wir mal ehrlich, das wird vielleicht auch Teil unserer Preview sein. Wir gehen ja heute auch noch auf die Championship Games ein, logischerweise. Gute Defenses kommen weit. Das ist keine Frage. Aber bei den Dolphins ist ja alles jetzt gerade. Also da wird ja jeder Stein umgedreht. Auch Tua Tagovailoa. Bleibt er nicht? Gerade in der Offense gibt es einige Personalentscheidungen, die getroffen werden müssen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist er dafür, ich meine, das sage ich jetzt, das werden Sie wissen, wenn Sie mit ihm Interviews und Bewerbungsgespräche geführt haben, aber ist er dafür erfahren genug und der richtige Mann? Ich sag mal so, auf diese Personalentscheidung sind ja noch ein paar Spots auch offen in der NFL, auf der Headcoach-Position und anderen, aber auf diese schaue ich ganz genau, weil ich gespannt bin, wie er diesen Umbruch, der ja kommen muss, auch übrigens Stichwort Capspace, ich sag nur Tour und so weiter, angehen werden wird.
Ich sag's ganz ehrlich, der Name war natürlich immer im NFL-Kosmos zu hören, dass er Interviews und sowas hat, aber ich dachte dann, ja, der macht Interviews, aber der wird nicht genommen als Headcoach. Deswegen, dass es jetzt gleich bei den Dolphins hinhaut, Respekt, spannende Personalie. Wir haben aber noch ein paar.
Ja.
Neue Headcoach bei den Giants, das ist keine ganz große Überraschung. Es ist dann tatsächlich John Harbaugh. Okay, keine große Überraschung. Das haben die Spatzen schon etwas lauter und länger von den Dächern gepfiffen. Und damit hat Harbaugh also gehe ich mal von aus, komplette Macht bei den Giants, weil sonst hätte er sich das nicht angetan. Natürlich New York, die Giants, große Franchise, große Stadt, die Stadt vielleicht schlechthin. Wenn du da erfolgreich bist als John Harbaugh, jo.
Da muss ich dich tatsächlich gleich korrigieren, weil John Harbaugh hat es gesagt, es sind nicht die Giants, es sind die New York Football Giants. Das hat er als Kind gelernt.
Wenn man ganz genau ist, dürfte man auch nicht Giants sagen, weil das sind sie schon länger nicht mehr.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil er hat gesagt, er möchte jetzt wieder wirklich diesen Fokus auf den Football legen, weil was haben wir alles für Geschichten gehabt bei den Giants? Er hat auch gesagt, Jackson Dart, mit dem freut er sich, zusammenarbeiten zu können, weil ein Tag, wo wir aufnehmen, da war die Pressekonferenz auch schon von ihm, die offizielle. Es gibt sehr, sehr viele Aussagen auch von ihm dazu. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich habe es letztes Jahr gesagt, ich hatte die Giants ja höher, auch mit ihrer Defense. Dass sie total versagt haben, das habe ich jetzt nicht so kommen sehen. Und deswegen sage ich aber, mit ihm als Head Coach könnte das eine recht spannende Zusammenarbeit werden, je nachdem, was in der Free Agency auch an der einen oder anderen Stelle noch machen.
Ja.
Ich habe da richtig Bock drauf, den zuzuschauen. Ich habe Bock drauf, Harbaugh zuzuschauen. Und er krempelt ja auch in der Führungsebene so ein bisschen um, weil er auch mehr, ich habe es für mich im Kopf verglichen wie Felix Magath Ende der 2000er.
Da ist wieder ein Fußballvergleich.
Warum haben wir denn in Deutschland nicht auch Manager? Ja, in der Premier League ist es doch gang und gäbe, dass ich Coach und auch Manager bin, also bei den Transfers mehr als mitspreche. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie mit John Harbaugh jetzt auch, der da mehr Macht haben möchte, auch um den Roster zusammenzustellen und auch in Vertragsverhandlungen übrigens, von ihm persönlich als auch mit Spielern, will er da mehr Mitspracherecht haben und das eben nicht einfach nur das Front Office oder die Owner machen lassen.
Ja, also das war jetzt keine ganz große Überraschung und der zweite große Name wahrscheinlich bei den Head Coaches, Kevin Stefanski, geht zu den Falcons und ich gebe es ehrlich zu, gefällt mir. Der ist da ja schon hingegangen, bevor die Bills eine Vakanz hatten. Das hätte ich auch spannend gefunden. Ich hätte Stefanski zum Beispiel bei den Packers spannend gefunden, wenn die sich von LaFleur eben getrennt hätten. Alles konjunktiv, egal. Jetzt sind es die Falcons geworden. Das ist quasi die erste Amtshandlung vom neuen omnipräsenten Boss dann von Matt Ryan. Defensive Coordinator Jeff Ulbrich, der bleibt auch unter Stefanski. Ich sag's dir ganz ehrlich, mir gefällt's, was die Falcons aufbauen. Mhm. Ich mag auch endlich mal so ein offensive-minded Head Coach jetzt bei denen.
Also ich schätze, das weißt du, Kevin Stefanski sehr, zweifacher Coach of the Year. Ich mochte den, der hat, glaube ich, trotz der ganzen Umstände und oftmals gegen Windmühlen kämpfende Cleveland Browns Zeit, muss man ehrlicherweise sagen, immer noch was recht Passables rausgeholt, auch wenn es kein Winning-Team war, keine Frage. Ich freue mich da auch sehr drauf, ich bin gespannt mit dem Quarterback auch, dann mit Michael Penix. Gab jetzt
das
ja auch
ist, glaube ich, die zentrale Frage, Penix. Also ja. Penix, verstehst du?
Oder Nix. Ja, verstehe. Ja. Der aus einer Verletzung kommt, muss man mal abwarten.
Ah, vor dem 100. Hau ich schon jetzt so und hau ich mich in Form.
Hebt ihr das für die Jubiläumsfolge auf, ja.
Penix.
Da bin ich gespannt, was er damit macht. Gibt immer natürlich Störfeuer. Baker Mayfield hat sich jetzt auch geäußert. Er freut sich sehr drauf, zweimal gegen ihn antreten zu dürfen. Ist er immer noch Quarterback der Tampa Bay Buccaneers stand jetzt und hat dann noch eine Rechnung offen, weil er ihn wie Müll behandelt haben soll.
Ja.
Das ist jetzt irgendwie, ne, brauchen wir jetzt nicht großartig nochmal ansprechen.
Macht die Spiele aber jetzt schon geiler, ehrlich gesagt.
Absolut. Und ich bin auch gespannt in der NFC South im Allgemeinen. Wir haben drei offensive-minded Headcoaches dann jetzt. Mit Canellas bei den Panthers, mit Kellen Moore bei den Saints und jetzt mit Stefanski bei den Falcons und wir haben Todd Bowles. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das dann werden wird.
Ja, also Stefanski echt spannend, weil ich glaube, das Laufspiel wird dann facettenreicher, variantenreicher noch werden.
Muss auch ein Stück weit.
Muss auch, aber ich glaube, das kann er eben bringen. Er setzt ja gerne auf Tight Ends. Vielleicht gibt's ehrlich diesen finalen Kyle Pitts-Durchbruch und nicht nur zwei Spiele im Jahr.
Ich werde ihn jetzt wirklich dieses Jahr oder nächstes Jahr wirklich nicht mehr
picken. Das ist die letzte Chance.
Picken. Ich werde ihn bei Fantasy nicht mehr nehmen.
Bist raus, okay.
Ist durch.
Also Kevin Stefanski bei den Falcons und dann haben wir nochmal einen neuen Head Coach, Robert Saleh. Nachdem die Niners ja doch deutlich gegen die Seahawks ausgeschieden sind, 6-41, waren sie chancenlos. Auch seine Defense hatte da nichts entgegenzusetzen. Jetzt Headcoach von den Tennessee Titans. Mein erster Gedanke war so, wieder so ein Außenseiter-Team, so ein Team von unten in der Tabelle. Der mag's aber auch schon hart. Also der geißelt sich ganz gerne selber, glaube ich, der Robert Saleh.
Ja,
ich meine, Headcoach-Positionen sind überschaubar, logisch. Wahrscheinlich nimmst du, was du kriegst, wenn du davon überzeugt bist, aber nach den Chats jetzt die Titans probieren. Herzlichen Glückwunsch.
Ich sag mal so, ich glaube, die, wie man sich fühlt und wie er in Tennessee arbeiten kann, ist klar besser als in New York bei den Jets. Ich meine, bei den Jets sind schon sehr, sehr viele gescheitert, ehrlicherweise. Ich glaube, dass da ein bisschen mehr als nur die Roster-Zusammenstellung und so das Problem ist, soll aber jetzt gar nicht Thema sein. Ich war trotzdem irgendwie überrascht, weil mir hat das total getaugt, dass er wieder zurückgekommen ist zu den Niners. Er hat wieder eine tolle Defense gemacht, trotz vieler Verletzungen. Das muss man ja auch wieder im Hinterkopf behalten. Alleine die Linebacker-Unit und so, da ist ja jeder weggebrochen, der mal auf dem Trainingsplatz stand. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, was er jetzt mit Cam Ward macht, weil die Voraussetzungen an sich mit dieser Offense und mit diesem Spielermaterial, das er zur Verfügung hat, auch nicht verkehrt ist. So richtig traue ich dem Braten aber nicht, weil er halt eben so kläglich ehrlicherweise kläglich gescheitert ist. Und es gab ja dann auch abseits des Feldes so ein paar Themen bei den Jets. Ich bin da gespannt, ob er wirklich Headcoach-Material ist, weil ich schätze diesen Typen, Robert Saleh, sehr. Ich schätze ihn sehr als Defensive Coordinator. Ich schätze ihn sehr als, wie die Amerikaner sagen, immer so als Schachspieler, wenn es dann gegen Matchups von den Offensive Coordinatoren geht. Bei den Titans auch da wird es viel Veränderungen geben, ob er dann da der Richtige ist. Wir werden sehen.
Aber wenn nicht, 2027 wieder Defensive Coordinator bei den Niners. Also von daher.
Hat eine Ausstiegsklausel wahrscheinlich.
Echt spannend halt. Er braucht einen Treffer auf Offensive Coordinator, um mit Cam Ward eben erfolgreich zu arbeiten, weil das wird nicht seine Aufgabe sein. Damals, erinnerst du dich, bei den Jets war es ein gewisser Zach Wilson. Mhm. Der war aber damals dann Rookie Quarterback. Jetzt ist ja Ward zumindest im zweiten Jahr.
Ja, da war ja vieles. Ja, das stimmt. Und ich habe ja gelesen, dass er auf jeden Fall zumindest mal zu Beginn auch die Defensive Plays callen wird. Ne? Das war jetzt okay. So ein Halbsatz, den ich mal gelesen habe. War ja bei den Jets auch mal so. Tut ihm vielleicht gut, um nicht nur Headcoach-Duties zu machen, sondern sich auch wirklich da einzubringen. Und das macht ja auch Sinn. Die Titans-Defense war auch übrigens keine schlechte Passverteidigung. Also da ist schon auch durchaus was möglich.
Ja, also ich glaube, das war ihr kleinstes Problem. Die hatten andere Sachen, andere die so lala liefen. Und dann, jetzt kommen wir zu den Coordinator-Positionen. Und das war für mich echt die größte Überraschung, denn die Detroit Lions haben einen neuen Offensive Coordinator, Drew Petzing, der ja bei den Cardinals, 3 Jahre müsste es gewesen sein, so lala erfolgreich war. Und ich sag's ganz ehrlich, den hatte ich nicht auf dem Schirm für die Lions, sage ich dir ganz, ganz ehrlich.
Weil er bei den Cardinals keinen Erfolg hatte und viel rumorte, oder?
Genau, und weil er für mich da nicht gut genug gearbeitet hat, weil ich jetzt diese Offense nicht geil fand, um ehrlich zu sein. Mhm. Wenn ich natürlich dann drauf schaue, was der grundsätzlich theoretisch mitbringt, denke ich mir wieder, rein vom Papier, also aufs Papier schauen, könnte das passen. Also es ist an sich jemand, der Run-Heavy spielen will, 13 oder 12 Personnel. Da haben die Cardinals noch mehr gespielt, als das die Lions bisher gemacht haben. Da wird vielleicht bei den Lions das alles ein bisschen hochgehen. Der will Play-Action, was wir eh schon kennen von den Lions, was Jared Goff auch bleibt. Vielleicht dann auch ein bisschen mehr RPOs als bisher. Und er hat natürlich, was wirklich das einzig Gute war bei den Cardinals, Trey McBride auf der Tight-End-Position. Der hat ja Rekorde um Rekorde aufgestellt. Vielleicht blüht das dann jetzt im positiven Sinne Sam LaPorta. Also von der Grundidee, wie er offen spielen lassen will, könnte das echt ganz gut passen zu den Lions. Was er halt in Anführungszeichen Erfolgen hat, hätte ich nicht gedacht, dass er sofort einen Job findet, weil dafür war es mir bei den Cardinals viel zu wenig, viel zu enttäuschend.
Und jetzt komme ich genau zu dem Punkt, weil da schlage ich in die gleiche Kerbe. Ich finde es genau aus diesen Gründen eigentlich einen guten Fit für den, was die Lions haben.
Genau, auf dem Papier würde ich jetzt mal sagen, ja.
Aber Play Calling und Dan Campbell. Seit Woche 10 hat er Dan Campbell übernommen. Ich weiß nicht, ob das natürlich in dem Bewerbungsgespräch Thema ist, ob Petzing dann die Plays called, weil das war mir bei den Cardinals oft eben nicht gut. Da sind wir nicht bei dem Thema.
Also da gehe ich aber von aus, weil ich glaube, bei Campbell, das hat man jetzt auch gemerkt, dass das jetzt auch nicht unbedingt seine Riesenstärke ist.
Nee, das nicht. Es wurde aber statistisch in einigen Bereichen besser, seitdem er übernommen hatte, gerade auch im Passing-Game. Aber da bin ich gespannt. Also ich bin gespannt, wie viel Zeit man dann Petzing auch gibt, wenn es eben vielleicht nicht so läuft. Das ist jetzt vielleicht auch ein kalter Kaffee mit Campbell und dem Playcalling, aber das war, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, weil ich mit Petzing bei den Cardinals nicht so zufrieden war.
Ich glaube, da sind wir alle, also ich glaube, da wird keiner sagen, das war aber super, was Petzing da in Arizona gemacht hat. Und die Lions brauchen jetzt schon einen Treffer auf der Position auf OC, weil dein Fenster wird nicht noch weiter aufgehen. Das war jetzt schon enttäuschend, dass du in die Playoffs nicht gekommen bist. Und den Campbell Playcaller bin ich nicht so begeistert, weil ich fand dann das Laufspiel zum Ende der Saison eigentlich gar kein Faktor mehr. Das war auch unkreativ. Klar, da fehlt natürlich.
War nicht so ausbalanciert.
Ben Johnson Element, der ist halt einfach ein guter Dude. Das sehen wir jetzt auch bei den Bears. Auch wenn sie ausgeschieden sind, war das eine fantastische erste Saison. Also da ist more to come. Mal schauen, ob das bei den Lions auch der Fall ist. Aber das war von allen Personalien, die wir heute besprechen, für mich die absolut überraschendste. Die habe ich 0,0 kommen sehen. Ich habe jetzt nicht jede Coordinator-Interview-Position mir angeschaut, wer ist bei wem, mit welchen Chancen. Aber Drew Petzing, wow.
Ja, definitiv. Einen anderen Offensive Coordinator, der ist noch nicht offiziell bestätigt, aber wenn man das von den Insidern, wie sie sich ja selbst nennen, Ian Rappaport und Co. immer dann so liest, dann wird es wohl so sein. Und das finde ich spannend, sagen wir sehr oft, ne, wir zwei. Aber ich find's wirklich sehr interessant. Mike McDaniel, der ehemalige Headcoach der Dolphins, wurde ja gerade erst entlassen, ist neuer Offensive Coordinator der Los Angeles Chargers rund um Justin Herbert und Co. Und ich bin gespannt, welche Auswirkungen das auf die Ausrichtung dieser Offense hat. Wir rätseln ja jedes Jahr mit Heavy Run oder eben nicht. Herbert, super starker Arm oder wird's doch mehr Passing Game wieder statt Laufspiel und so weiter und so fort. Ich finde es eine spannende Nummer, ehrlicherweise. Doch, also das könnte richtig gut werden.
Das ist jetzt schon für mich eine der Stories der Offseason. Also wenn er es hört, vielleicht ist es dann schon offiziell. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es so passieren wird. Hat der extra auch Head Coach Interviews, die er gehabt hat und wo er seinen Hut in den Ring geschmissen hat, quasi dann abgelehnt. Bei den Browns beispielsweise hat er sich selber aus der Verlosung rausgenommen für den Head Coach Posten, der noch offen ist, um jetzt dem Anschein nach, wenn wir aufnehmen, Mittwochnachmittag bei den Chargers dann als Offensive Coordinator zu unterschreiben. Ich glaube, es ist gar kein schlechter Move und boah, ich freue mich brutal auf diese Kombo. McDaniel und Herbert, das wird anders sein als Miami, nicht nur kurze Pässe, Screens und mit irgendeinem Running Back im Receiving Game was machen. Oh, ich glaube, dass da diese Chargers Offense endlich mal eine gewisse Kreativität bekommt.
Ja, Stichwort Motion übrigens auch, ne? Vor zwei Jahren ja noch sehr motionlastig bei den Dolphins.
Das ist dann vielleicht auch bei Justin Herbert so das Jahr, wo wir jetzt endlich mal sehen, wie geil oder was kann man alles aus dem guten Mann rausquetschen.
Ja.
Und wir hatten sie ja beide vor der Saison eigentlich relativ hoch, wenn sie gerade auf der Tackle-Position gesund geblieben wären. Davon müssen wir jetzt natürlich wieder ausgehen, aber mit so einem kreativen Offensive-Coordinator, weil da ist er immer noch ein guter und wir haben es auch bei Miami jetzt zum zweite Saisonhälfte, letztes Drittel vielleicht der Saison gesehen, dass die Offense schon auch wieder besser war. Irgendwie hatten sie auch wieder mehr Bock, Football zu spielen. Ah, das könnte geil zusammenpassen. Also freue ich mich drauf, dass die Chargers da meines Erachtens eine gute Personalie gezogen haben.
Ja, ich bin da wirklich gespannt. Deswegen habe ich es nochmal reingeschmissen, das Wort. Einfach nur Motion. Das ist genau das mit mehr Kreativität, mit mehr anderem Playcalling als nach Schema F. Also Jim Harbaugh und Mike McDaniel zusammen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und dann haben wir noch eine Meldung. Ich glaube, da müssen wir gar nicht großartig viel drüber sprechen. Aber wenn man sich die Steelers ohne Mike Tomlin nicht vorstellen kann, dann kann man sie sich vielleicht auch nicht ohne Danny Smith vorstellen. Habt ihr sicherlich schon in vielen Übertragungen gesehen, egal ob bei uns oder woanders. Der Special Teams Coordinator der Pittsburgh Steelers ist eben nicht mehr in Pittsburgh und kaut jetzt seine Kaugummis bei Tampa Bay. Ist jetzt zu den Buccaneers gegangen, war 12 Jahre bei den Steelers, hat über 50 Jahre Coaching-Erfahrung und ist ein absolut interessanter und richtig geiler Dude. Und ja, war uns eine Erwähnung wert, ist halt neuer Coordinator bei den Bucks.
Super Special Teams Coordinator. Ich hasse es, beim Broadcast ihn dann zu sehen, dass er inne, wenn er diese 2 Kilo Kaugummi-Dinger kaut, da tut mir jedes Mal der Gaumen weh, beziehungsweise ist, der Kiefer eigentlich schon. Und ja, ich finde es ein furchtbares Bild. Ja, so weit ist es zum Glück noch nicht, aber es ist ein furchtbares Bild und ich bin
aber so weiß jeder immer genau, über wen man spricht. Das finde ich
bin zwar sehr kein witzig. Großer Kaugummi-Fan, aber das finde ich einfach nur, da habe ich einen gewissen Ekel, aber das ist nicht das Problem von Danny Smith. Ja, dass die was Neues machen, war auch klar, weil das hat ja das ganze Jahr über eigentlich nicht gut funktioniert und da hat der Todd Bowles,
wohl das war,
glaube ich, auch mal angesprochen, als er gesagt hat, wir machen jetzt nur noch Touchbacks nach Kickoffs, weil der Gegner soll an der 35-Yard-Linie starten, wir können es nicht verteidigen. Mhm. Meine Worte jetzt, aber so ungefähr war es, deswegen,
ja.
Dass da was passiert, war dann zu erwarten.
Ja.
Dann gehen wir, glaube ich, rüber jetzt zu den zwei heißen Spielen, die uns diese Woche anstehen, die Championship Games.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Und wir starten mit dem AFC Championship Game. Das gibt's am Sonntag ab 20.30 Uhr live bei uns auf DAZN. Christoph Stadler wird das Ganze kommentieren, auch im Vorlauf natürlich schon moderieren, gemeinsam mit Nadine Nurassid und David Bader, den wir als Gast haben. Wir haben die Patriots zu Gast bei den Broncos. Es ist das erste Championship Game der Patriots seit 2018. Damals haben sie den Super Bowl geholt. Und es ist das erste Championship Game der Denver Broncos seit 2015. Damals haben sie den Super Bowl geholt.
Also
da
gewinnt es durch.
Genau, das sind die Voraussetzungen für dieses Spiel. Es gibt sehr, sehr viele Geschichten, aber wir müssen wahrscheinlich mit dem Elefanten im Raum anfangen, schätze ich, oder?
Genau. Was ist denn mit Carlton Davis los? Ich gebe das Personal vielleicht mal schnell durch. Also unspektakulär noch bei den Patriots. Cornerback Carlton Davis, der konnte ja das Spiel gegen Houston nicht zu Ende machen mit einer Kopfverletzung, wie es dann hieß. Mal schauen, was da dann rauskommt. Und bei den Broncos war natürlich ein bisschen mehr los.
Ja.
Bo Nix, also völlig random, dass er noch zum Interview kommt, davon nichts sagt, noch so ein bisschen feiert, da nichts sagt, schon die PK macht, da nichts sagt, dann nochmal zurückkommt und sagt, Bo Nix übrigens mit einem gebrochenen Knöchel, der wird operiert, das war's, die Saison ist vorbei. Das war Boom. Ich muss echt zugeben, ich bin dann ins Bett gegangen nach dem Spiel und habe mir das späte Spiel erst Real Life angeschaut Und am Morgen war mein Handy natürlich dann, in Anführungszeichen, am Explodieren, weil natürlich nur Bo nix, hast schon mitbekommen, was ist passiert. Ja. Und da dachte ich ernsthaft, das ist eine Verarsche, da ist jemand auf so, wie hieß es,
Adam KI, was
Schifter
auch,
oder sowas.
Ja, ja,
was, nicht Adam, genau. Schefter, sondern Adam Schrefter oder sowas,
ja, auch schon
reingefallen.
Passiert. Ja, ja.
Das ist doch völliger Quatsch. Und das stimmt halt wirklich. Ich habe es wirklich nicht double gecheckt,
das
ich habe triple
crazy.
Gecheckt. Und das ist natürlich ein Ausfall, der extrem wehtut, vor allem, weil ja im Spiel gegen Buffalo auch Troy Franklin mit einem Hammy raus ist, ja. Oberschenkelverletzung, und Pat Bryant zum zweiten Mal jetzt in ein paar wenigen Wochen mit einer Concussion raus war. Und Alex Forsythe, der Ersatz-Center, auch Knöchelprobleme hatte. Luke Wattenbeck, der etatmäßige Center, könnte zurückkommen. Das wäre natürlich eine super Nachricht. Aber jetzt kommen wir zur Personalie. Bo Nix wird es definitiv nicht spielen. Da wird es auch keine Wunderheilung geben. Jared Stidham, it is.
Ja, so sieht's aus. 749 Tage nach seinem letzten Passversuch, das war im Januar 2024 gegen die Raiders. Damals übrigens eine Interception, also das sei auch noch dazu gesagt. Ist natürlich aber trotzdem eine total krasse Geschichte. Ist Viertrunden-Pick gewesen 2019 von den Patriots.
Von den Patriots, auch geil.
Ja, das ist natürlich dann auch interessant. 2022 dann zu den Raiders getradet worden, weil da Josh McDaniels der Headcoach war, der jetzt wieder OC ist bei den Patriots. Und das kann vielleicht so der Stroh im Seinen Falle Denver Broncos-Fans, er wurde, Jared Stidham, am ersten Tag der Free Agency geholt, als man Sean Payton geholt hat. Mit einem 2-Jahres-Vertrag über 10 Millionen ausgestattet, den hat man vor der Saison 2025 jetzt verlängert nochmal um 2 Jahre, weil er ihn als perfekten Backup sieht. Das heißt, der kennt genau, was Sean Payton von ihm will, der kennt genau das System, auch wenn er natürlich wenig bis gar keine Reps hatte, weil Bo Nix ja nie ausgefallen ist. Ich finde es interessant, es ist erstmals seit 1972, dass ein Quarterback seinen ersten Saisonstart in einem Championship-Game macht. Und das ist natürlich schon etwas, was etwas mit der Fanbase und mit dem Team vielleicht auch macht, auch wenn Christoph Nick Foles sagt, macht euch keine Gedanken.
Fand ich sehr lustig.
Auch ein Backup-Quarterback kann das gewuppt bekommen.
Fand ich sehr lustig, dass er da sich nochmal in Erinnerung hat rufen lassen, seinen Super Bowl-Sieg gegen die Patriots mit den Eagles, das Philly Special. Sehr lustig, Nick Foles hat mich sehr zum Lachen gebracht.
Hat er recht.
Grundsätzlich traurige Nachricht, nochmal positiven Drive hinbekommen. Ja, du, was soll man da sagen über Jared Stidham? Es ist natürlich ein Downgrade, brauchen wir nicht reden. Auf der anderen Seite habe ich mir schon auch so ein bisschen die Frage gestellt, ist Denver vielleicht das Team von den 4 Verbliebenen, wo die Quarterback-Position am, in Anführungszeichen, austauschbarsten ist? Heißt nicht, dass Bo Nix da der Schwächste oder sowas von denen ist, aber rein wie das System funktioniert, dass man sagt, man kann den Ersatzmann reinschmeißen, der eben Sean Payton kennt, der das System per se kennt. Als wenn jetzt bei, ich wüsste mal, wer bei den Patriots die Nummer 2 ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Keine Ahnung.
Doch, das hatten wir doch neulich erst.
Weiß ich auch schon nicht mehr.
Ja, genau.
Jemand anderer. Also deswegen vielleicht so als kleiner Hoffnungsschimmer.
Das interessiert mich, ich gucke es nebenbei nach.
Ich habe auch tatsächlich nochmal zurückgeschaut. Die Spiele 2023, Woche 17, kam er für die Broncos rein gegen die Chargers. Da hatten sie ja damals Russell Wilson noch. Und da ging es ja um die Kohle für ihn, wenn er sich noch verletzt. Kriegt er noch die Kohle oder sowas, deswegen haben sie ihn gebencht und Stidham hat die letzten beiden Spiele gemacht gegen die Chargers und gegen die Raiders. Und da waren ein paar ganz gute Plays mit dabei, natürlich nichts konstant Gutes, aber grundsätzlich ist ja einer, der kann scramblen. Der kann neues First Down erlaufen, das war zum Beispiel gegen die Chargers auch ersichtlich. Der kann auch aus der Pocket rauslaufen und dann noch einen Receiver treffen im Lauf. Also auch das kann er, natürlich auch nicht konstant. Der kann auch mal tiefer gehen, in den 2 Spielen da gegen die Chargers eben. Und gegen die Raiders war er aber halt bei Pässen über 10 Air Yards bei 1 von 6. Aber der eine Pass, der war für 47 Yards und eine Interception.
Kurz Hoffnung,
also, und eine Interception. Ja, genau. Ja. Er braucht die Unterstützung von seinen Mitspielern, weil ein paar Bälle wird er anbringen. Da müssen dann Yards after Catch rauskommen. Der wird jetzt keine 3-50-Yard-Bomben raushauen.
Ja, ich hab mir diese Frage gestellt, vor allen Dingen mit diesem, wir haben ja schon mal über die Broncos und mit Bo Nix gesprochen, dass das ja auch nicht konstant war, auch in der Regular Season nicht.
Also, aber jetzt habe ich es jetzt richtig gesagt, also der eine Catch war für 47 Yards und dann eben
und,
die Interception.
Und eine Interception, okay. Das war keine 47 Yards.
Nicht, dass er jetzt da schlecht rüberkommt. Einer hat er schon angebracht, den will ich ihm nicht nehmen.
Habe ich schon richtig verstanden.
Schlecht von mir erklärt.
Ich fragte mich halt in dem Moment dann auch direkt mit diesen, die Broncos sind ja die Comeback-Könige, 13 Comeback-Siege diese Saison, 12 in der Regular Season, Franchise-Rekord. Und da sieht man ja auch, dass Bo Nix eben auch nicht konstant war, häufig auch im 4. Viertel erst so richtig geliefert hat in dieser Offense. Aber auch wenn es Stidhams erster Playoff-Start überhaupt ist. Ich habe das auch, das wollte ich einfach nochmal mit reinbringen, weil ich es lustig fand. Letzter Postseason-Start war 2018 der Music City Bowl gegen Purdue in seinem College. Oh, so viel dazu. Aber jetzt komme ich wieder zu was Vernünftigen und Stichhaltigen. Er steht halt hinter wohl der besten Offensive Line. 4 der 5 Denver Offensive Linemen sind in den Top 7 auf der jeweiligen Position gerankt, wenn es um Quarterback Pressure Percentage erlauben angeht.
Und Wattenberg kommt vielleicht zurück auf der Center-Position.
Genau, auch das, ja. Also deswegen ist halt die Frage, ist das dann, macht das gar nicht so viel aus? Es könnte halt schon irgendwie gegen diese mehr als passable New England Patriots Defense ein Vorteil für die Patriots sein, aber es könnte auch, weil es wenig Tape gibt zu Stidham und weil es diese Offensive Line gibt, die sehr, sehr gut ist, vielleicht auch sogar ein kleiner Vorteil für Stidham und die Broncos sein, weil sie etwas machen, womit die Patriots nicht rechnen.
Ja, so ein Überraschungsmoment. Sie haben mir die Frage gestellt, was machen denn jetzt die Patriots?
Die machen Urlaub.
Genau, die Texans machen Urlaub. Nee, was machen die Patriots? Gehen die den Ansatz, wie sie es gegen Stroud und die Texans eben gemacht haben? Die haben danach ja auch verraten, dass Stroud, also ihre Maxime war so quasi, ja, natürlich Druck auf Stroud hinbekommen, aber er soll sie schlagen. Zeit und wenig Druck, wenn er sie dann schlägt, okay, aber wenn er halt das nicht hat, diese Voraussetzungen, dann müssen sie da sein. Und das haben sie einigermaßen hinbekommen. Stroud war laut PFF zu 48% seiner Dropbacks unter Druck. Da hat er 6 seiner 20 Pässe angebracht für 92 Yards und 2 Interceptions geworfen. Mhm. Mit Williams haben wir letzte Woche auch schon mal angesprochen. Jason müssen wir jetzt echt mal ein bisschen vielleicht ausführlicher ansprechen. Der ist in brutaler Form. Der hatte
sehr, sehr gut, ja.
6 Pressures, das war der Bestwert bei den Patriots. 4 Quick Pressures, das war sein Career High. Und der zweite New England Spieler seit 2018 nach Dante Hightower. In keiner schlechten Aufzählung, wo er auftaucht.
Absolut.
Und in den letzten 3 Spielen hatte der immer mindestens 5 Pressures und immer einen Sack. Mhm. Also Jason ist ein brutal belebendes Element. Und deswegen, okay, das haben sie gegen Texans jetzt so gemacht. Also sie wollten immer Stroud, sie mit wenig Zeit und wenig Druck, wenn er sie schlagen kann, soll er sie schlagen. Oder sie bekommen halt Druck hin. Und dann schauen wir mal, was Stroud damit anfangen kann. Muss ja eine Maxime gegen Stidham eigentlich auch sein.
Ja, und das war es ja übrigens auch schon gegen die Chargers, weil die Patriots Defense pressured, ich will übersetzen immer so Worte von Englisch ins Deutsche, aber es ist ja nun mal so.
Ist erlaubt.
Pressuren um 14% mehr als noch in der Regular Season. 14% mehr als in der Regular Season und haben so eben, du hast es angesprochen, auch mit Jason, 17,5 Pressures pro Spiel. Das ist auch sehr, sehr stark. Das sind 5 mehr als in der Regular Season für die Patriots. Und sie lassen halt dadurch, und klar, natürlich hat Stroud Fehler gemacht. Natürlich hat auch die Chargers Offense Fehler gemacht in der Wildcard Round, wobei da weniger passiert sind als bei den Texans. Aber man hatte richtig gesehen, dass Stroud damit zu tun hat, dass er da echt Probleme hat. Und der Druck kam vor allen Dingen über die Mitte. Und der Druck kam auch eben auf die Running Backs. Ja, und das war ein großes Thema, warum die Patriots da Erfolg haben. Sie haben nur 3,4 Yards pro Play in den Playoffs zugelassen. Das sind die wenigsten seit 2000. 3,4 Yards, das ist sehr, 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 sehr wenig. Und warum? Weil die Interior Line grandios war mit Barmer, mit Milton Williams. Und da bin ich dann
Barmer vergessen wir immer, also was heißt, vergesse ich immer so ein bisschen aufzuzählen, weil ich natürlich immer Milton Williams, aber Barmer ist auch ein...
Barmer ist in vielen Statistiken auch... genau.
Bronco.
Der ist richtig gut drin in dieser Saison, auch in den Playoffs. Und deswegen wiederhole ich es gerne nochmal. 3,4 Yards pro Play. Und das heißt, da wird Stidham unter Druck gebracht werden. Das ist die Patriots Defense, hat sich in den Playoffs gesteigert.
Das ist halt die Frage gegen diese O-Line.
Genau, das ist es eben. Gegen diese O-Line. Und dann bin ich beim Thema, wenn Stidham das entgegengeschmissen bekommt, wie viel etablieren sie den Scramble in Stidham? Wie viel etablieren sie das Laufspiel? Vielleicht mit einem wiederkehrenden J.K. Dobbins.
Genau, das ist für mich jetzt der Schlüssel, um da auf die andere Seite zu gehen, weil ja, wir können den Quervergleich machen, wie es die Patriots gegen Stroud gemacht haben. Das war erfolgreich, da ist die O-Line halt Mist. Stroud ist per se meines Erachtens schon der bessere Quarterback als Stidham, sonst wäre Stidham nämlich kein Ersatzmann.
Richtig.
Aber der hat halt die deutlich bessere O-Line vor sich, also naja, ob sich's ausgleicht, nicht, da haben die Broncos schon die besseren Voraussetzungen als Stidham. Ja, die bessere Hilfe, total, um ins Spiel reinzugehen. Ja. Und J.K. Dobbins, wenn der tatsächlich zurückkommen könnte, habe ich das bei dem Personal jetzt angesprochen, dass er eben zurückkommen könnte. Das habe ich extra nochmal aufgespart. Ja. Weil natürlich muss in großen Buchstaben das Laufspiel Stidham unterstützen. Weil wenn es nur Stidham ist, der das Spiel gewinnen muss, dann werden die Patriots das hinbekommen. Eben auch mit dem Ansatz, ey, unter Druck darf er uns nicht schlagen. Wenn er Zeit hat, okay, wenn wir nicht hinkommen, dann kann er uns vielleicht schlagen. Dann müssen wir es auf andere Art und Weise gewuppt bekommen. Aber J.K. Dobbins wäre für mich ein elementares Element, aber ganz, ganz grundsätzlich das Laufspiel, das traue ich eben R.J. Harvey aber alleine nicht zu. Also gegen Buffalo hatten die Broncos 70 Rushing Yards bei 22 Carries, ein Average von 3,2. Rushing Yard Leader war Bo Nix mit 29 Yards.
Mhm, ja.
Beide Running Backs kamen zusammen auf 10 Carries für 41 Yards. Das wird, glaube ich, nicht ausreichen, um, das mag gar kein schlechter Average sein, aber 41 Rushing Yards sind insgesamt einfach zu wenig. Und da muss was passieren und da wäre Dobbins eben key, weil Buffalo und die Patriots sind zwei Teams, die beide eigentlich sehr gerne oder am häufigsten outside, mit Outside Zone Runs attackiert werden. Buffalo Defense ist dann nochmal schwächer, ehrlich gesagt, weil sie halt überall einfach schwächer sind. Aber die Broncos brauchen dafür halt eigentlich Dobbins. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon mal angesprochen. Dobbins ist der Beste bei den Outside-Zone-Runs. Da ist kein Harvey, McLaughlin, wer auch immer. Das ist J.K. Dobbins und der wird nicht bei 100% sein, aber du brauchst dessen Power, dessen Qualität. Und das wäre so wichtig, wenn der, zumindest wenn er für ein paar Snaps mit dabei ist, also ein paar mehr Snaps natürlich,
ja,
der wäre so brutal wichtig für dieses Matchup. Und wenn ich jetzt heute wüsste, klar, nix wissen wir, ist raus, aber ich weiß, dass Dobbins da ist, dann wäre mein Gefühl für die Broncos schon wieder deutlich positiver.
Ich sage, je länger wir drüber sprechen, desto positiver bin ich auch mit dieser Stidham und Bo Nix Ausfallgeschichte. Auch ohne Dobbins, RJ Harvey oder diese Offensive Line generell, du hast es angesprochen. Ich bin da sehr gespannt. Genau das ist für mich das wichtigste Matchup bei Denver Offense gegen Patriots Defense. Weil die Interior Line, wie gesagt, bei den Patriots gefällt mir überragend, aber sie haben dann Jason zwei tolle Spiele gemacht. Aber das müssen sie konstant hinbekommen. Auch eben über die Outside, auch über die Edge und auf der Außenseite. Und da sind sie dann schon schlagbar gewesen und ehrlicherweise dann auch im Passing-Game unter Umständen mit Carlton Davis. Klar, der fängt zwei Interceptions, aber weil Stroud halt eine Kerze wirft. So, und ich glaube, dass sie nicht so viel Druck hinbekommen wie gegen die Chargers und wie gegen die Texans, gegen diese Offensive Line. Deswegen bin ich immer mehr.
Sicht sich erhoffen.
Genau. Aber deswegen bin ich immer mehr auch eher dabei, dass das mit Stidham natürlich nicht überragend laufen wird, aber vielleicht nicht ganz so miserabel, wie viele im ersten Moment dachten, wegen den Umständen, in denen er sich befindet. Aber klar, er braucht halt dann auch einen Cortland Sutton, der da wirklich abliefert. Er braucht dann die Running Backs definitiv. Und dann kann
das ist
diese
Patriots Defense was gehen. Wenn Franklin und Bryant auch raus sind, fehlen halt nochmal zwei deiner Wide. Also das sind echt einige Fragezeichen, die wir jetzt heute Mittwochnachmittag noch, wenn wir aufnehmen, gar nicht beantworten können. Es ist echt bitter ausgerechnet für so ein Spiel, dass da so viele gute und wichtige Spieler ausfallen und auch formstarke Spieler ausfallen.
Das stimmt, ja.
Weil Dobbins ist halt immer noch beispielsweise der Rushing Yard Leader. Der hat 7 Spiele verpasst.
Das ist total krass.
Der ist halt immer noch der Rushing Yard Leader. Als der ausgefallen ist, war die Nummer 5 in der NFL nach 10 Wochen. Ja. Der hätte der erste 1000 plus Rushing Yarder oder Rusher werden können von den Broncos seit 2019. Philipp Lindsay damals. Hätte ich jetzt auswendig auch nicht gewusst,
dass Philipp Lindsay, ja. Mit den lockigen Haaren, ich erinnere mich.
Hätte ich jetzt auswendig auch nicht hinbekommen. Das wäre eine Millionenfrage gewesen bei Wer Millionär. Sehr, also das wäre für mich brutal wichtig, dass Dobbins einfach da ist, weil dann traue ich es nämlich, Stidham schon zu, ein, zwei Dinger zu treffen. Als ich das Tape da nochmal geschaut habe, da waren ein paar ganz, also waren auch schlechtere Sachen mit dabei, aber
so
auch ein paar ganz gute Sachen.
Ja, er ist jetzt kein Zach Wilson und kein Nathan Peterman, glaube ich.
Er ist also kein Blinder.
Er ist kein Blinder. Das hast du jetzt gesagt, dass die zwei blind sind, aber gut.
Dazu stehe ich.
Gehen wir auf die andere Seite des Balles, denn wenn wir so einigermaßen nicht ganz so negatives Gefühl haben, was die Denver Broncos Offense angeht, dann müssen wir natürlich ein überragend positives haben, was die Denver Broncos Defense angeht. Auch wenn sie gegen die Bills einiges zugelassen haben in diesem 33-30 Overtime-Sieg, das heißt 30 Punkte zugelassen, da ging ein bisschen was für Josh Allen und Co., aber mein Matchup ist, oder ich habe eigentlich mehrere Matchups, aber meine Storyline ist eigentlich da genau das. Drake May und ebenfalls der Druck, weil Drake May viermal gefummelt hat, zwei hat er verloren. Er hat einfach jetzt in den Playoffs angefangen, die Bälle zu verlieren. Dazu kommt, weil er den Druck hat, er spielt jetzt das dritte Mal gegen eine Top-5-Defense aus dieser Saison. Chargers, Texans, jetzt Broncos, die alle auch eine gewisse Pressure-Rate hinbekommen. Ja. Und das sind wir immer bei diesem Thema. Ist es der erste große Test, Spielplan etc. pp. Ich kann es eigentlich schon nicht mehr hören. Aber man merkt es ihm schon an. Er hat klar weniger Downfield-Pässe, die ankommen. Er hat eine klar geringere Completion-Percentage, unter 60% in den beiden Playoff-Spielen. Und das hat alles Auswirkungen, weil die Offensive Line vor ihm unfassbar zu tun hatte und auch ein Will Campbell und Co. einiges an Pressure zugelassen haben. Und das wird mit den Broncos nochmal eine Stufe härter als bei den Texans. Weil bei den Broncos können es 4 Leute dauerhaft konstant bringen. Bei den Texans waren es 2, vor allen Dingen über die Edge mit Anderson und Hunter. Und bei den Chargers waren es 1,5, nenne ich es jetzt mal, und auch nicht so konstant. Das hat sich immer gesteigert. Deswegen bin ich gespannt, wie es in dem Matchup Offensive Line gegen Pass Rush für Drake May ausgehen wird.
Ja, und vor allem die Seite des Balls, also die Matchups, da können wir halt auch was verlässlich sagen, weil bei Stidham wissen wir es nicht. Bei
Ja,
der
genau.
Broncos
Ja.
Defense und bei der Offense von den Patriots, da haben wir halt einfach die Saison und die Zahlen und was auch immer. Und das stimmt schon. Ich finde grundsätzlich diese Offense, die ja zahlentechnisch brutal gut ist von den Patriots in dieser Saison, in den Playoffs ist eine kleine Stichprobe. Ich weiß, da sind sie schon ein bisschen am Struggeln. Die kommen auf 189 Passing Yards. Das wäre, auch das ist jetzt ein bisschen quatschig, aber wenn wir das in die Regular Season Stats mit einpflanzen, wenn sie 189 gehabt hätten in der Regular Season, wären sie Platz 24 gewesen nach Yards. Und die sind ja, warte, lass mich kurz nachschauen, nach Passing Yards auch irgendwas Top 5 oder sowas. Vierter sogar.
Vierter,
250 waren sonst in
ja.
der Regular Season. Also das ist ein deutlicher Abfall.
Ganz genau, ja.
Und May hat in diesen Spielen schon gezeigt, und das hast du ja auch gerade angesprochen, mit Druck hat er ein bisschen Probleme gehabt. Er war jetzt gar nicht so exorbitant viel unter Druck. Also laut Next-Gen-Stats gegen die Chargers bei 31% seiner Dropbacks, gegen Houston, was mich überrascht hat, sogar nur bei 24% seiner Dropbacks. Jetzt kommt das dicke, fette Aber. Der wurde zweimal, in beiden Spielen fünfmal gesackt. So. Also insgesamt zehnmal schon gesackt in diesen zwei Spielen. Und das ist schon eine krasse Nummer, dass du zehnmal zu Boden gerammt wurdest, und du hast ja gerade gesagt, da kommt ein historisch Top-Pass-Rush mit
Absolut,
den
ja.
fünftmeisten Sacks in einer Regular Season, weil ich mir so ein bisschen überlegt habe, ja gut, aber was machst du als Drake May? Eigentlich muss ja dein Lösungsansatz sein, Quick Game, also ein Pass schneller loswerden, dass du halt die Pass-Rusher gar nicht an die rankommen lässt von den Broncos. Das
Ja,
ist
ich
für
habe.
mich die logischste Lösung eigentlich, oder?
Ja, sehe ich auch so. Auch genau deswegen habe ich das auch mit Downfield gesagt, weil da braucht er bisher immer Zeit. Das war auch gegen schwächere Teams einfach der Fall. Wenn es Quick
Was ja auch
Throws
völlig
sind,
normal
geht,
ist
ja
irgendwo.
klar, irgendwo physikalisch normal,
Ja.
schätze ich auch. Ja, man braucht ein bisschen Zeit, um das Ding zu schleudern. Keine
Und
Frage.
eben, es muss ja auch einer Down
Genau.
dann sein, den du anwerfen kannst.
Ja, total. Aber wie gesagt, das hat er jetzt mit Keyshawn Booty zum Beispiel funktioniert mit diesem überragenden One-Hander, den wir da
Ja,
gesehen haben. Da war
absolut.
es ja auch ein Downfield-Pass. Aber er hatte in den Playoffs nur 38,9 angekommene Downfield-Throws. In der Regular Season waren es noch 61%.
Ja, da war halt auch
Das
krass
ist,
hoch, ja.
genau, das ist schon ein irrer Unterschied. Und deswegen bin ich da auch bei der Ehe des Quick Game, weil du hast es angesprochen, die meisten Sacks bei den Broncos, 71 jetzt inklusive Playoffs, 68 in der Regular Season, das ist Franchise-Rekord. Wir haben in der Secondary, das haben wir noch nicht genannt, wir haben Leute mit Pat Surtain, Defensive Player of the Year, der starke Nickelback McMillan, ein Hard-Hitting Safety mit Hufanga. Sie haben die drittbeste Pass-Rush-Win-Rate, die Denver Broncos, mit Nick Bonito, Zach Allen, das wissen wir alle, und die Offensive Line, deswegen habe ich mir das so rausgesucht als Matchup, sind Nummer 13 im Pass-Block-Win-Rate. So, und ein Drake May ist in den Top 5, was Sacks einstecken angeht und Quarterback-Pressure angeht. Und die Broncos sind in beiden Statistiken Nummer 1 und Nummer 2. Und deswegen glaube ich auch, wenn die mit Quick-Pressure kommen, was ein Bonito und Allen oft genug gezeigt haben, dann muss die Offensive Line funktionieren. Sonst wird es auch mit dem Quick-Throw eben schwierig. Ein Will Campbell hat 10 Pressure und 4 Sacks in den letzten zwei Spielen zugelassen. Der war der
Ja.
Einzige, der
Hatten wir schon gesagt
nicht
vom Divisional
fröhlich
Game, ja.
aussah. Ich hab ein Bild gesehen, ich habe das Spiel ja kommentiert von den Patriots. Alle sind Richtung Kabine, alle haben sich gefreut. Mike Vrabel hat mit einem abgeklatscht und Will Campbell sah aus, als hätte der gerade alles verloren, was nur zu verlieren gilt. Und das ist halt ein Problem. Und gemeinsam mit Left Guard Jared Wilson gemeinsam 8,5 Sacks zugelassen in diesem Jahr. Das ist brutal. Campbell hat die vierthöchste Sackrate von allen Left Tackles. Und Bonito, und deswegen sage ich das alles so ausschweifend, ist häufig auf der rechten Seite aufgestellt, also gegen den Left Tackle, bei 82% der Snaps. Und das ist ein Matchup, wenn der Bonito den Will Campbell ein paar Mal auffrisst, dann wird es auch mit dir von angekündigt, bin ich bei dir, aber auch mit den Quick Throws eben tricky, wenn er über die Blindside kommt und dann fummelt er wieder zweimal, weil er halt schnell machen will und schon ist Bonito da.
Also May, ich habe mir die Zahlen extra mal nachgeschaut, war bei Pässen unter 2,5 Sekunden jetzt gegen die Texans, wo ja auch also zwei gute Edge Rusher mit dabei sind, war 7 von 10. Aber drei Pässe, also nur drei Pässe, waren über 5 Yards. Darunter war dieser Touchdown-Pass auf DeMario
Ja.
Douglas. Mit allen anderen 4 Pässen kommt er auf genau 0 Yard Raumgewinn. Also waren zwei mit Minus, zwei mit leichten Plus. Trotzdem vielleicht ist da gegen Denver so ein kleines bisschen was dran oder drin, weil du brauchst halt auch viele Yards after Catch. Das können die Broncos. Denver lässt die drittmeisten, Entschuldigung, das können die
Die
Patriots.
Patriots, ja.
Die Broncos lassen die drittmeisten Yards after Catch bei Pässen unter 2,5 Sekunden zu. Also schneller Pass, Yards after
Ja.
Catch. Ist jetzt sehr simpel formuliert, aber dass du da eben übers Feld kommst, Raumgewinn dir holst und dann halt dann effizient in der Red Zone bist, weil diese Defensive, ja, die ist eine Top-Defensive, aber das war jetzt gegen die Bills, haben wir schon gesehen, die ist knackbar auf eine gewisse Art und Weise und war auch in den letzten Wochen punktetechnisch nicht mal ganz so high-class wie der ersten Hälfte der Saison. Auch das haben wir schon mal angesprochen, dass sie da tendenziell ein bisschen schwächer geworden sind, immer noch auf verdammt hohem Niveau. Wahrscheinlich 29 Teams aus der NFL würden die Defense nehmen, ja. Außer die Seahawks und die Texans vielleicht. Die sind, glaube ich, zufrieden mit dem, was sie haben. Die sind
ganz happy, ja.
Deswegen, ja, das ist Jammern auf hohem Niveau. Trotzdem, rein theoretisch vielleicht was möglich. Und May war mehr als grundsolide beim Quick Game in dieser Saison. Der hat 6,8 Yards per Attempt. Das ist Platz 11, 14 Passing-Touchdowns dann auch. Platz 7, nur 2 Interceptions. Ja, waren ein paar mehr Turnover-worthy Plays mit dabei. Trotzdem, das kann Drake May, deswegen ist er MVP-Kandidat, vielleicht ist er deswegen auch der MVP, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Geiles Matchup, cooles Ding. Ja. Ich bin echt gespannt, weil eigentlich, das ist für mich das einzig Logische, wenn du so viel Druck bekommst, muss es ja einfach schnell gehen.
Total, und da bin ich eben auch gespannt, weil das habe ich mir dann mal im Nachgang auch angeschaut. Hunter Henry ist für mich der X-Faktor in diesem Spiel für Drake May. Die Broncos lassen 59,7 Receiving Yards an Tight Ends zu. So ist es ja auch geschehen in der Divisional Round gegen Dalton Kincaid von den Buffalo Bills. 83 Yards, ein Touchdown. Also Hunter Henry ist ein wichtiges Target. Hat ja auch schon 5 Red Zone Touchdowns gemacht. Das ist ja die Broncos Paradedisziplin eigentlich. Aber du hast es ja auch kurz mal angekündigt. Und dann will ich eigentlich mein Matchup damit mit einer Fragestellung an dich abschließen. Laufspiel. Haben wir bei beiden Teams ja Probleme gesehen. Wir haben bei allen Teams gefühlt Probleme gesehen, außer bei denen in der NFC drüben. Aber in der AFC haben da alle irgendwie Probleme gehabt. Es ist die zweitbeste Laufdefense der Liga. Und das heißt für mich, wir haben es gesagt, Quick Throws, Tight End ist für mich noch ein Thema und Drake May im Scrambling. Das hat er gut gemacht in der Wildcard Round. Das hat er halb gut gemacht in der Divisional Round, wenn man die Fumbles abzieht. Ja, dann ist es okay.
Ja.
Aber das könnte halt auch etwas sein, wo man sagt, da kann er dann eben auch und zumindest für ein paar Yards beim First Down oder Second Down vielleicht sogar die Kette bewegen oder zumindest ein bisschen was rausholen.
Lustig, dass du diese Early Downs ansprichst, weil die Broncos Defensive jetzt gegen Buffalo echt Probleme hatte gegen den Lauf bei Early Downs. Also bei First Downs haben sie 96 Rushing Yards zugelassen und 4 Explosive Runs, waren dann nur 65 Passing Yards. Nochmal demgegenüber 96 Rushing Yards. Bei First Down, bei Second Down haben sie 60 Rushing Yards zugelassen und auch 2 Explosive Runs. Da waren sie gegen den Pass ein bisschen anfälliger, weil es in der Regel dann vielleicht auch ein bisschen weitergeht. 150 Passing Yards. Bei First Downs haben sie nur einmal mehr Rushing Yards zugelassen und das waren klar die meisten Explosive Runs, die sie kassiert haben. Bei Second Downs war es der schlechteste Wert, was Rushing Yards, zugelassene Rushing Yards anbelangt und haben nur einmal mehr Explosive Runs zugelassen. Also die waren da bei First Down, bei Second Down, also bei Early Downs im Grundsatz, einfach tatsächlich gegen den Lauf anfällig.
Ja.
Und ja, die Bills laufen tendenziell mehr als das die Patriots dann machen. Trotzdem, vielleicht aber probieren es ein bisschen häufiger, sonst ist natürlich viel Passspiel, denn die Patriots sind, wenn es nach bei Early Downs mit Passplays geht, sind sie Nummer 1 und die Nummer 1 bei EPA und Success Rate. Also das hat wunderbar funktioniert. Wenn sie da jetzt vielleicht den Lauf, da sind sie mittelmäßig bis schlecht, also Platz 19 nach EPA, Platz 24 nach Success Rate. Wenn sie das noch als Treiber dazu bekommen, auch im Laufspiel den Broncos weh zu tun, bei Early Downs, dass du dann so übers Feld kommst, ich glaube, dann ist mit Drake May alles Paletti, dass der die Dinger dann noch finisht in der Red Zone oder auch mal ein dickes Ding auspackt, weil das hat vielleicht ein bisschen weniger gut funktioniert, aber dass es grundsätzlich im Kreuz hat, sollte uns, glaube ich, nicht überraschen.
Ja, definitiv. Aber ihr merkt schon, da gibt's einige Matchups, die sehr, sehr spannend sind für dieses AFC Championship Game am Sonntag ab 20.30 Uhr live bei uns auf The Zone mit Christoph Stadler, Nadino Rassid und David Bader. Drake May gegen Jared Stidham und viele, viele.
Wie wir es alle erwartet haben.
Genau, wie wir es alle erwartet haben, ja.
Werbung.
Mein lieber Flo, bist du schon in Super Bowl-Form?
Ja, wie habe ich das aber jetzt zu verstehen?
Oh, stimmt, das könnte doppeldeutig sein.
Ja.
Also ich hoffe mal, dass deinem Knöchel besser geht als dem von Bo Nix und für alle anderen Körperteile gibt's ein super geiles Angebot im Moment, denn 8 Wochen, aufgepasst, 8 Wochen gratis trainieren bei Fitness First. Die gibt's ja über 200 Mal in Deutschland und sollte auch bei dir auf dem Land irgendwas in der Nähe eigentlich erreichbar sein.
Jetzt verstehe ich das, jetzt verstehe ich das. Ja, dazu gibt's ja auch das Hyrox-Training auf allen Stufen, sozusagen auf allen Level. Hyrox kennt ihr schon, ist eine Mischung aus Kraft und Ausdauer. Und bei Fitness First gibt's da Kurse und natürlich auch die ganze Ausstattung dazu, dass ihr alle individuell auch trainieren könnt. Also da ist wirklich für jeden etwas dabei. Das ist immer so ein Werbespruch, der überall zieht, aber es ist nun mal so.
In dem Fall zieht er und stimmt er auch. Von daher, bei Fitness First findet jede das richtige Angebot für seinen Körper, auch für Flo's Körper.
Ja.
Ob man abnehmen muss, das müssen wir jetzt nicht. Muskelaufbau,
Muskel
auch gut bestückt.
Wellness ist
ja, das ist
Dank.
Es. Kurse
ja.
Und natürlich auch das Community-Feeling. Aber Wellness it is. Und okay, die paar anderen Sachen vielleicht auch.
Werbung.
Dann gehen wir von der AFC in die NFC rüber und das ist auch ein wunderbares Matchup. Wir bleiben in einer Division. Das ist Sonntag auf Montag ab 0.17 Uhr dann live auf der Zone mit Flo Hauser, mit Roman Motzkus, die Los Angeles Rams bei den Seattle Seahawks. Ich gehe ganz kurz schnell das Personelle durch, dass wir das abgehandelt haben. Da geht's ein bisschen schneller. Bei den Rams, Emmanuel Forbes, der Cornerback, der hatte sich gegen die Bears ja verletzt, war dann auch angeschlagen, eigentlich zum Ende fast komplett draußen mit der Schulter. Byron Young, der Outside-Linebacker, ist aktuell noch questionable. Gehe ich aber mal von aus, dass da alles hinhauen wird. Bei den Seahawks, klar, Charles Cross ist immer ein Fragezeichen, wobei der, glaube ich, jetzt gegen die Niners vor allem raus ist und das Spiel nicht beendet hat, weil sie so deutlich geführt haben. Das würde ich als Vorsichtsmaßnahme bezeichnen. Und dann schon eine etwas blödere Nachricht, Running Back 1B, Zach Charbonnet, der fällt mit einem Kreuzbandriss auch. Also auch zu einem saublöden Zeitpunkt und dann gleich auch noch ein Kreuzbandriss. Also gute Besserung, Zach Charbonnet, den hätte ich gern gesehen bei dem Matchup.
Ja, ist vielleicht auch eins von unseren Matchups, wenn wir jetzt gleich nochmal durchgehen. Ja, mehr als nur ein herber Verlust, bin ich der Meinung. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich finde es nur einfach sehr, sehr cool. Es ist Cooper Kupp im Seahawks-Trikot gegen sein Ex-Team, die Rams, wo beide darum kämpfen, bei den 49ers im Stadion, um den Super Bowl zu spielen. Das ist eine wilde Saison in der NFC West. Es ist das dritte Aufeinandertreffen. Ich finde es total cool.
Also es gibt ein paar mehr so Revenge-Nummern auch noch. Ernest Jones.
Ja, stimmt.
Von den Seahawks, der Linebacker, der war ja 3 Jahre bis 23 bei den Rams, dann wurde er zu den Titans getradet. Das lief jetzt nicht so geil ab, wie er es, glaube ich, gerne gehabt hätte. Ist dann ja Ende Oktober 24 von den Titans zu den Seahawks gedraftet und war letztes Jahr schon für die Defensive so der Mid-Game-Changer. Ich glaube, allein auf ihn reduzieren wäre ein bisschen zu billig, aber war schon ein Game-Changer mit dabei. Und dann, also in Woche 16, ist ja Derek Hall auf den Fuß von Kevin Dotson getreten, der danach dann mit einer Knöchelverletzung raus war. Die nächsten Spiele eben bis dato auch verpasst hat. Hall wurde für ein Spiel gesperrt und Dotson meinte ja, dass es Absicht war. Hall hat natürlich gesagt, es war keine Absicht und jetzt hat Dotson schon auch gemeint, der will dafür, im wahrsten Sinne des Wortes, Revanche nehmen. Also er wird nicht auf den Fuß treten oder sowas, aber der will es ihm sportlich richtig zeigen, war ja gegen die Bears jetzt auch mit dabei, aber da ist auch so ein bisschen Beef-Potenzial.
Gibt einige tolle Geschichten und die sportliche ist natürlich, dass sie sich sehr, sehr gut kennen aus der NFC West. Zweimal aufeinander getroffen.
Beide Duelle waren cool.
Beide Duelle waren super cool. Beide haben jeweils ein Spiel gewonnen. Nochmal zur Erinnerung, in Woche 11 haben die Rams mit 21-19 gewonnen und in Woche 16 die Seattle Seahawks mit 38-37 in Overtime. Die LA Rams müssen also zurück ins Lumen Field, wo sie in Woche 16 eine 30-14 Führung versemmelt haben.
Ohne Davante Adams.
Two-Point-Conversion, ja. Stichwort Two-Point-Conversion und Zach Charbonnet und Overtime und so weiter. Also das ist viel, was abseits von sportlichen Matchups, glaube ich, für uns äußerst interessant ist. Das ist
eine coole Rivalität und es sind wahrscheinlich die zwei besten Teams, wobei die Bears hätten sich's wahrscheinlich schon auch verdient gehabt. Im Spiel hatte ich schon das Gefühl, dass die Bears eigentlich das bessere Team tatsächlich waren. Da kommen wir gleich drauf, warum es bei den Rams vielleicht auch hakt.
Die Rams hatten, sag ich mal, in Woche 14 vor diesem Seahawks-Spiel waren es immer die Rams das beste Team, die Rams das beste Team. Die Seahawks haben ihnen den Rang abgelaufen und die Rams haben aber in dem früheren Verlauf der Regular Season die Messlatte sehr hochgelegt. Also die haben ein bisschen federn lassen, aber es ist trotzdem
ein überragendes Matchup. Während des Falcons-Spiels, also bis zum Falcons-Spiel waren sie für mich das beste Team. Das Seahawks-Spiel können wir natürlich mit reinnehmen, aber das haben sie selber so ein bisschen versaubaselt. Seit dem Falcons-Spiel ist da irgendwie der Wurm drin, aber McDonald ist seit 2024 Headcoach von den Seahawks. Gab seitdem 4 Duelle, Punktedifferenz im Schnitt 3,5 und 2 Spiele gegen die Overtime und jeder hat 2 gewonnen. Mhm. Also das kann eigentlich nur eng und cool werden. Also
ich hoffe es,
cool, cooles Matchup.
Ich hoffe es.
Auch wenn wir, glaube ich, schon sagen müssen, Seahawks ein bisschen mehr Favorit, als wir es wahrscheinlich vor 5 Wochen gesagt hätten.
Ja, das wäre jetzt auch mein erster Einstieg gewesen, weil ich habe mir die Frage gestellt, ist es das kompletteste Team, worüber, wo ja alle hinstreben irgendwie, natürlich alle zur Lombardi Trophy, aber auch ein komplettes Team zu sein, auch ohne Charbonnet und den immer noch, das dürfen wir auch nicht vergessen, angeschlagenen Sam Darnold. Wir haben bei den Seattle Seahawks die Nummer 1 Scoring Defense, haben ja unter anderem die Niners jetzt zuletzt bei 2 Field Goals gehalten, das muss man auch erstmal machen. Sie haben die Nummer 1 Special Team Unit, Stichwort Kickoff Return Touchdown von Rashid Shaheed.
Nach Woche 16 wurde Special Team Coordinator entlassen.
Richtig, ja, auch da vieles neu. Und das Laufspiel mit der Offense mit 175 Rushing Yards gegen die 49ers sah auch überragend aus. Also es hat viel Arbeit abgenommen von Sam Darnold. Und meine Frage ist halt da, wenn wir damit starten wollen, wenn es für dich okay ist, Kreuzbandriss, Zach Charbonnet, ist es dann auch in der Offense immer noch so komplett? Weil Charbonnet war für die Short-Yardage-Dinger da, war in der Red Zone vor allen Dingen da. Ein Kenneth Walker hatte natürlich über 100 Rushing Yards, ich glaube 115 oder so, und 3 Touchdowns gegen die Niners. Jetzt fehlt aber Charbonnet. Heißt es dann mehr für Walker? Ist es immer noch diese komplette Offense? Geht das überhaupt mit allem mit Walker zu spielen? Und wie fit ist dann Darnold? Das muss man alles so ein bisschen mit zusammenfassen. Das könnte so ein kleiner Kratzer in dem Thema komplettestes Team und auch Favorit werden. Da bin ich eigentlich auch bei dir zu sein. Vor allen Dingen auch im Heimspiel.
Es ist ein Kratzer, muss man tatsächlich einfach so sagen. Und natürlich, um Gottes Willen, keiner will, dass sich ein Spieler überhaupt, dass sich Zach Charbonnet das Kreuzband reißt. Jetzt rein für das Matchup, vielleicht aus Spannungsgründen was Positives, nochmal nicht falsch verstehen. Der sollte am besten dabei sein. Wir wollen ja auch die besten Spieler dabei haben. Ich will auch einen Bo Nix eigentlich unbedingt dabei haben. Nix gegen Charles Stidham, aber ich will einen Bo Nix da eigentlich sehen in dem Matchup. Das ist gerade in so einem Championship-Game und dann ja auch rein theoretisch in einem Super Bowl, wenn Charbonnet nicht mit dabei sein, wird ein Bo Nix mit dabei sein. Das ist einfach auf gut Deutsch gesagt scheiße. Und ehrlich gesagt, auf der Running Back Position sind sie ja eh dünn aufgestellt. McIntosh, Scholani sind eh auf IR. Da bleibt im Moment eigentlich eh nur Kenneth Walker über. Mehr haben sie nicht. Irgendeiner wird noch aus dem Practice Squad. Weiß ich gar nicht, wer der Practice Squad ist. Aber
ich kann es dir sagen. Wir haben noch eine Story. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Cam Akers ist im Practice Squad. Der ja Super Bowl Champion.
Revenge dann.
Super Bowl Champion mit den Rams gewesen ist. Das wäre sehr kurios.
Gibt's denn eigentlich viermal oder sowas? Ist nicht sein Zwillingsbruder bei den Vikings immer noch oder sowas?
Ich weiß nicht. Kann sein.
Das ist ja verrückt. Echt Cam Akers. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ich habe es auch nicht auf dem Schirm gehabt und habe es dann über einen Artikel von den Kollegen bei ESPN gelesen tatsächlich, als die nämlich genau als Überschrift hatten, Charbonnet und was nun, so nach dem Motto, also sie haben es nicht so geschrieben, das wäre Quatsch.
Cam Akers, das ist ja Wahnsinn.
Cam Akers, ja.
Okay. Damit habe ich jetzt heute nicht gerechnet, dass der Name nochmal vorkommt, aber klar, Kenneth Walker ist ein einzig echter Verbliebener, der hat in den letzten 3 Spielen auch wieder ein bisschen mehr Touches bekommen, fast 20 so im Schnitt, davor waren 6 weniger, dann klar gegen die Niners 3 Rushing Touchdowns in der Red Zone, davor in der Saison waren es 4. Das war dann so, also Red Zone oder Short Yardage war immer Charbonnet Territory. Gray Sable hat dann ganz spannenden Spruch gemacht, der diese O-Line jetzt schon als Rookie anführt. It's super fun to block for a guy like that. We just love doing our job up front. Und den kaufe ich es wirklich ab. Das ist natürlich A, mal so eine Phrase, die jeder sagt, aber B, ist eine Phrase, die ich ihnen wirklich abkaufe, weil es danach ausschaut, dass die im Moment Spaß haben, weil es halt bei ihnen ja super, super reinläuft.
Ja, total. Also mir hat das richtig gefallen, wie sich das im Laufe der Saison, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, letzte Woche, im Laufe der Saison immer mehr und mehr entwickelt hat. Und jetzt, aber das ist dieses große Fragezeichen, das ich nicht aus meinem Kopf kriege. Jetzt ist halt die Frage mit nur Kenneth Walker und Sam Darnold, der ja immer weniger wirft. Der hat seit Woche 11, ist der auch nur 27. im Quarterback-Rating. Da haben sie die Rams gespielt. Die Rams gehen auch mit diesem Heavy-Personal eigentlich sehr, sehr gut um. Spielen viel Nickel, auch gegen 12-Personal zum Beispiel. Und seit dieser Woche 11 sind die Air-Yards von Sam Darnold halt brutal runtergegangen. Und das kann ja nicht nur mit Verletzungen zu tun haben, das hat auch was mit der Auslegung zu tun. Und jetzt stelle ich mir die Frage, müssen sie jetzt wieder zurückkehren zu etwas, was sie im ersten Drittel der Regular Season gemacht haben, mit dem Laufspiel? Und ist das dann ein großer Vorteil sogar für diese Rams-Defense? Ich habe das letzte Woche gesagt, ich liebe die Front bei den Los Angeles Rams, die auch gegen den Lauf dementsprechend zuschlagen können. Und wenn sie dann Kenneth Walker ein bisschen wegnehmen und Sam Darnold unter Druck setzen, wissen wir alle, Sam Darnold hat mit die meisten Giveaways in dieser Saison. Das ist etwas, was vielleicht den Hawks richtig auf die Füße fallen kann ohne Charbonnet, weil du einfach diese Balance nicht hast. Und Kenneth Walker darfst du meiner Meinung nach mit seiner Historie auch nicht verheizen in einem Spiel.
Nee, absolut 0,0. Und sie hatten eigentlich zweimal gute Rushing Games jetzt gegen die Rams. Woche 16 waren es 171 Rushing Yards, in Woche 11 waren es 135 Rushing Yards. Das ist jeweils in den Flop 6 bei den Rams an zugelassenen Rushing Yards in einer Partie. Und was schon auch auffällig war, Rams beziehungsweise die Seattle Offense hatte jeweils eine sehr niedrige Run-Stuff-Rate, also wurde wenig mit No-Gain oder an der Line of Scrimmage beim Lauf gestoppt. Das hat natürlich auch mit Charbonnet zu tun. Mhm. Bei dem Sieg in Woche 16 hatten die Seahawks die drittmeisten Yards before Contact pro Versuch, pro Laufversuch in der Saison und hatten klar die meisten Yards after Contact pro Laufversuch in der Saison. Also das hat wunderbar funktioniert, weil es halt dieses Double-Headed Monster ist und das ist halt jetzt nur ein Kopf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist echt bitter. Ich traue sie natürlich trotzdem zu, dass das Laufspiel ein Faktor sein wird. Aber du brauchst natürlich ein Passspiel, das vielleicht wieder ein paar mehr Big Plays hinbekommt. Und das war ja die große Stärke von Darnold. Ja, ist angeschlagen. Werfen wird scheinbar dann doch aber funktionieren.
Ja.
Bei diesem Comeback-Sieg in Woche 16, da gab es eben zahlreiche Big Plays. Darnold hatte 6 Completions bei Bällen, die 10 oder mehr Yards in der Luft waren. Da war 6 von 10 für 107 Yards, 2 Touchdown-Pässe. Da war auch dieser AJ Barner Touchdown-Pass dabei für 26 Yards.
Der übrigens Jackson, auch eine wichtige Rolle im Laufspiel vielleicht spielen
absolut.
Wird. Absolut.
Ne? Ja. Jackson Smith und Jigba, der hatte 4 Receptions bei solchen Pässen. Das waren seine meisten seit Woche 9, wo er dann auch zur Hälfte der Saison auch ein bisschen ruhiger wurde, was das anbelangt, was auch klar war, weil die Pace geisteskrank gut war. Sie hatten 3 Explosive Runs bei diesem Comeback-Sieg. Dieser Walker-Touchdown, 55 Yard, falls du dich erinnerst, dieses ganz lange Ding. Sie hatten da ihren besten Rushing-EPA-Wert, den zweitbesten Rushing-Success-Rate-Wert. Sie hatten die zweitniedrigste Run-Stuff-Rate, was ich gerade schon angesprochen habe. Aber es lief eigentlich perfekt. Und die Aussage, ob die nochmal so getätigt wird danach, ich glaube, es kann nicht nochmal so perfekt laufen.
Ja. Ja, das ist es. Also ich bin da gespannt, wie sie das dementsprechend auch verteilen. Du hast ein paar Namen jetzt auch angesprochen, während bei mir übrigens wieder für alle, die uns auf der Plattform sehen. Ich habe es wieder mal vergessen. Ich bin bei uns hier in dieser Kommentatorenbox.
Die Sonne?
Die Sonne so komisch reinkommt. Jetzt sehe ich, habe ich wieder so Flecken im Gesicht hier.
Das ist die Sonne, ja.
Ja, das. Vielleicht soll ich mal zum Arzt.
Vielleicht soll ich anders in die Sonne legen.
Genau, ja, auch das. Ja, also ich bin, ich habe mich eigentlich nur noch auf das eingeschossen, ehrlicherweise. Ich bin auch auf AJ Barner gespannt. Ich bin, du hast ein paar Namen angesprochen, auch auf Jackson Smith und Jigba gespannt, weil das halt alles insgesamt weniger wurde. Und ob man sich dann darauf verlassen kann, dass man mit dem Pass Rush der Rams dementsprechend so umgehen kann, dass man das wieder in den Gang kriegt, wird man sehen. Also
die Rams hatten ganz offensichtlich ja Probleme gegen das Laufspiel der Bears. Das war aber so ein erwartbares Problem, weil die Stärke von den Bears ist. 160 Rushing Yards haben die Rams dazugelassen. Seattle gegen San Francisco, das hat wunderbar funktioniert. Okay, Niners waren halt doch so angeschlagen, dass es nicht funktioniert hat. Die Rams spielen eigentlich wie San Francisco auch relativ einen hohen prozentuellen Anteil Light Boxes, also mit weniger, einem Mann oder mindestens einem Mann weniger in der Box, um den Lauf zu verteidigen. San Francisco, jetzt muss ich es ablesen, damit ich es hinbekomme. San Francisco in dem Divisional Game mit den wenigsten Light Boxes, aber überhaupt in der ganzen Saison, haben sich eben schon auch darauf eingestellt, ob das Laufspiel der Seahawks, was sie da erwarten können. Die Rams jetzt wiederum in den Playoffs, bisher auch eher mit weniger Lightboxes, zum Beispiel auch im Wildcard-Round-Game gegen Carolina, haben jetzt gegen die Bears, was mich dann wiederum ein bisschen überrascht hat, die Box aber nicht wirklich zugestellt. Weil halt da das Problem ist, ein Caleb kann dich tendenziell eher tief schlagen, meines Erachtens, als ein Bryce Young. Also so würde ich das interpretieren.
Ja.
Kann aber natürlich ein Sam Darnold auch. Ich habe es euch gerade erzählt, was in Woche 16 passiert ist mit Big Plays.
Ja.
Da war die Rate bei 52% Lightboxes. Also wiederum sehr, sehr hoch. Da bin ich ganz gespannt, wie der Plan ist von den Rams durch Charbonnets Ausfall. Ey, das kommt uns zugute. Wir müssen eigentlich nur Walker stoppen. Kriegen wir irgendwie hin, was uns in Woche 16 nicht gelungen ist. Oder halt Darnold die Big Plays wegnehmen, indem wir dann doch an der Line wieder ein bisschen offener stehen. Aber er darf uns nicht tief schlagen. Also irgendein Tod wird es ja sterben müssen gegen diese Seahawks-Offense.
Ja,
und irgendeinen Ansatz werden sie auch wählen, den wir jetzt logischerweise noch nicht wissen können, was Chris Schuler davor hat.
Also ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, dass es halt Sinn macht, mehr Blitzes, mehr Druck auf Darnold zu erzeugen, mit dem Wissen, dass eben da die Offensive Line vielleicht auch angeschlagen ist, so hat Charles Cross ja auch schon angesprochen, dass ein Sam Darnold angeschlagen ist. Und
aber dann mit der Gefahr, dass er dich halt dann unter Umständen tief schlagen könnte.
Dass er dich tief schlägt, aber das wollte ich gerade sagen. Aber dann eben im Hinterkopf zu haben, dass die Secondary und die Linebacker vielleicht dann auch in der Pass-Coverage, vor allen Dingen gegen Tight Ends, dementsprechend eine gute Coverage hinbekommen. Und das ist natürlich bei, ich sag mal so, bei den Rams schon ganz gut, aber das muss dann eben perfekt funktionieren. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum sie häufiger Lightboxes eben spielen, um nicht tief geschlagen zu werden. Ich glaube, dass Sean McVay und die Kollegen...
Secondary ist ein Schwachpunkt, klar. Ist ja, nicht auf genau. dem Niveau wie die D-Line von den Rams, definitiv.
Und ich glaube, dass Sean McVay und der übrigens einen Tag vom Spiel 40 Jahre alt wird, sei noch dazu gesagt, herzlichen Glückwunsch, zweitmeisten Playoff-Siege unter 40 Jahren.
Vorher sagt man nicht herzlichen Glückwunsch.
Ja, gut.
Dann setze ich jetzt auch mein Geld auf die Seahawks. Na, herzlichen Glückwunsch.
Sagt man doch nicht herzlichen Glückwunsch.
Das war herzlichen Glückwunsch für mich.
Dass Sean McVay mit seinen Leuten im Meetingraum sitzt und sich genau diese Frage stellt mit, hauen wir da jetzt alles rein gegen den Lauf oder machen wir weiter wie bisher und kriegen die Secondary im Zusammenspiel mit der Linebacker-Unit davor und dem Pass-Rush ganz vorne dementsprechend hin, weil das ist das, worauf ich eben auch gespannt bin tatsächlich.
Ich würde es machen wie du. Ich würde auch tendenziell an der Box mehr Fleisch hinstellen, wie es Nadine immer so schön nennt. Und dann soll er uns halt durch die Luft schlagen, beziehungsweise vielleicht schaffen wir es ja dann auch trotzdem Druck auf ihn zu erzeugen. Ja. Vielleicht gibt es ja trotzdem auch da einen Turnover. Das würde ich jetzt auch nicht hundertprozentig ausschließen wollen, auch wenn Darnold in den letzten beiden Spielen keinen einzigen Turnover
produziert hat. Das
müssen wir vielleicht
muss man sagen, war vielleicht nicht mehr so
Big Play-lastig und so spektakulär, aber es gab zumindest auch keine Turnover, was ihnen halt dann unter Umständen wehtut. Es ist echt extrem spannend, da freue ich mich drauf, auch das anzuschauen, was sich Chris Schuler, der ja auch bei ganz vielen in der Verlosung ist als Head Coach, sich dafür überlegt, weil das ist jetzt schon ein Brocken an Arbeit mit den Seahawks, weil sie einfach mit Abstand das formstärkste Team sind.
Und ich bin gespannt, wie viel Cooper Kupp, den Namen will ich dann schon nochmal reinschmeißen, spielen will, weil der beste Receiver in diesem 41-6 war gegen die 49ers mit 60 Yards bei 5 Catches. Sie haben aber auch nur insgesamt 12 Catches gehabt, die Receiver oder sage ich mal auch Running Backs, die dabei waren. Ob das mehr wird, ob dann Cooper Kupp und Smith und Jigba dementsprechend vielleicht sogar irgendwie bei 10 Targets oder so wieder rauskommen.
Muss ja fast nicht ohne Charbonnet, ganz Walker, du kannst ja
das
nicht komplett verheizen. Ja.
Das ist die Frage. Das wird sich zeigen müssen.
Ja, wäre wichtig, dass Darnold dann wirklich fit ist. Gut, jetzt hat er nochmal eine Woche, um das auszukreieren, diese Oblique, diese Bauchmuskelnummer. Ja. Ich fand es aber, jetzt nicht anders aus als vorher, oder? Wie war dein Eindruck beim Spiel?
Nö,
ich
deswegen
nicht, wenn ich gewusst hätte, hätte ich mir jetzt nichts bei gedacht, um ehrlich zu sein.
Nee, genau. Also wenn man auch die letzten Regular-Season-Spiele gesehen hat, war das jetzt ähnlich. Nicht so, wo es anders ausgesehen hat, ehrlicherweise. Auch mit viel weniger Passing-Game insgesamt. Das ist ja das, was mich so überrascht hat in der Entwicklung oder im Verlaufe der Saison bei den Seahawks. Aber deswegen sah das soweit so normal aus. Ich bin eher gespannt, welches Gesicht wir auf der anderen Seite sehen
von
Matt Stafford. Weil, das ist eine ganz kuriose Statistik, Woche 11 hatte Stafford die wenigsten Passing-Yards in dieser Saison von ihm. Und in Woche 16 die meisten mit 457 Passing Yards. Das gibt's erst zum dritten Mal in einer Saison, dass ein Spieler gegen ein Team die wenigsten und dann die meisten Passing Yards hat. Beide Spiele gegen die Seahawks. Wenn man sieht, klar, Devante Adams war auch Thema. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, Woche 16. Und trotzdem hat dann Stafford so viele Yards da rausgehauen.
Genau, also Adams hat nicht das Problem sein können. Dafür waren dann sein 220-Yard-Spiel oder was das war.
225, ja, Career High.
Und du gewinnst das Spiel dann nicht. Ist halt auch Wahnsinn.
Total, ja. Und ich bin gespannt, welches Gesicht wir da sehen, weil die Los Angeles Rams Offense ist Nummer 1 laut EPA per Play. Das sah ehrlicherweise gegen die Bears nicht immer so aus. Ich meine, du hast es kommentiert, aber es sah ehrlicherweise nicht so aus.
Was, das Bears-Spiel? Das habe ich nicht kommentiert.
Stimmt. Das war, stimmt. Das hast du nicht kommentiert.
Das war Franz, glaube ich, oder?
Franz war das, ja, genau.
Ja.
Das sah nicht immer so aus. Und ich habe mir gedacht, man macht sich's vielleicht nicht so einfach und sagt, naja, Stafford muss eben mit Nakua und Devante Adams as usual, sondern ich bin da drauf gegangen, weil es nämlich bei der Seattle Seahawks Defense was Überragendes ist. Und es ist das Laufspiel. Das Laufspiel der Los Angeles Rams. Das Run-Game hat die beste Success-Rate der Liga mit 50% mit einem gewissen Kyron Williams. Die Lauf-Defense von den Seahawks ist aber so gut. Frag mal bei den Niners und Christian McCaffrey nach in den beiden Spielen, drei Spielen auch, die sie da gesehen haben. Auf den Punkt gebracht, die Los Angeles Rams Offense ist die Nummer 1 Success-Rate bei Designed Runs gegen die Seattle Seahawks Defense, die Nummer 1 Defense ist bei Designed Runs in der Success-Rate. So, und dann ist die Frage, wer wird wie damit besser umgehen? Werden wir das Gesicht Matthew Stafford sehen? Weniger Passing Yards, mehr Laufspiel? Oder mehr Passing Yards, weniger Laufspiel? Denn Kyron Williams ist auch in den vergangenen Wochen immer mehr und mehr auch im Receiving Game mit eingebunden worden. Das ist für mich das interessanteste Matchup, weil wir bei den Niners und Seahawks gesagt haben, CMC, kannst gerne vorbeikommen, viel holen wirst du nicht. Hat sich ja genauso gezeigt.
Ja.
Wird es bei den Rams auch so sein? Und dann ist die Frage, was macht Stafford im Passing Game dann damit? Also ja, im Nachgang daran.
Stafford spielt im Moment einfach keinen guten Football. Und das ist für mich wirklich dieses Woche 17 Matchup. Das war Monday Night Football bei den Falcons. War so ein bisschen, warum auch immer, der Turning Point. Sie waren vorher schon mal so ein bisschen sloppy. Deswegen gab es die Niederlage gegen die Seahawks. Das ist ein Spiel, was du eigentlich gewinnen musst. Das haben wir jetzt ausführlich schon mal angesprochen. Was da alles so für tolle Zahlen in der Offense waren, darfst du nicht verlieren. Und ich finde irgendwie Stafford gegen die Panthers hat er mir schon nicht überragend gut gefallen. Ich fand ihn jetzt gegen die Bears nicht überragend gut. Und zwei
das meine ich damit, es sah nicht so gut aus,
Ja, zwei seiner drei schwächsten Spiele, wenn wir auf die Completion Percentage schauen, ohne die jetzt zu hoch hängen zu wollen, trotzdem, zwei der drei schwächsten Spiele waren jetzt gegen Carolina und Chicago. Und das fehlende Puzzlestückchen in den Flop 3 ist Spiel Woche 11 gegen Seattle.
Ja.
Und dieses Spiel gegen Seattle, das nehme ich aber ich fast so ein bisschen als den Maßstab ist vielleicht das falsche Wort, aber da haben sie auch ehrlich gesagt überschaubar offensiv gespielt, aber waren sie effizient gespielt und haben die Seahawks da schon mal geschlagen. Okay, da war vielleicht Seattle noch gar nicht, war auch schon gut in Form, aber nicht in der brutalen Form, wie sie jetzt sind. Fair, absolut, gehe ich voll mit. In diesem Woche 11 Sieg hatten sie 130 Passing Yards, das ist der niedrigste Wert in dieser Saison, aber eben zwei Touchdown-Pässe, keine Interception, er wurde keinmal gesackt, die hatten insgesamt nur 6 Passing First Downs. Sonst sind es in allen Spielen immer mindestens 10 gewesen. In der Red Zone waren sie 3 von 4. Ja. Wenn sie da angekommen sind, hat es funktioniert. Auch ihr Play-Action-Offense war effizient. Das haben sie bei 43% ihrer Dropbacks gespielt. Ist ja eh das Team, das oder Stafford, der Quarterback, mit den drittmeisten Play-Action-Spielzügen. 2 Touchdown-Pässe nach Play-Action. Mhm. Das hat zum Beispiel in Woche 16, um vielleicht da die Brücke zu schlagen, bei dieser Overtime-Niederlage nicht so gut funktioniert. Da war es 33% Play-Action, hat er zwar 10 von 15 Pässe angebracht. Entschuldigung, da hat es auch gut funktioniert. Mein Gott, war in beiden Spielen gut. 10 von 15, 167 Yards und auch 2 Touchdown-Pässe. Mhm. Also hat beides richtig gut funktioniert. Jetzt kommt das aber in den letzten beiden Spielen. Ihr Bread and Butter hat irgendwie nicht so stattgefunden.
Das ist
die verheerendste Zahl aus dem Bears-Spiel bei Play-Action. Das hat Wann ja auch im Kommentar die ganze Zeit ja mitgezählt, mehr oder weniger. Der war ernsthaft 0 von 8 bei Play-Action-Pässen. 0 von 8.
Ja,
das Matthew ist Stafford, der da einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste dieses Jahr ist. Die Quote lag bei nicht ganz 18%. Davor gegen Carolina lag sie auch bei 18%. Da war er immerhin noch 4 von 7, aber auch nur für 64 Yards. Kein Touchdown-Pass. Also ja, es hat zweimal gegen Seattle gut funktioniert. Das macht mir tendenziell Hoffnung. In Woche 11 keine gute Offense, also was die Zahlen anbelangt, aber sie war wahnsinnig effizient. Woche 16, eigentlich eine sehr, sehr gute Offense. Play-Action hat funktioniert, dein Bread and Butter. Haben sie aus anderen Sachen verloren. Ich habe schon eins vorhin mal angesprochen, dass sie danach ihren Special-Teams-Coordinator verloren.
Ja.
Also verloren haben, indem sie ihn entlassen haben.
Verloren haben wollen.
Genau. Aber halt beide Playoff-Spiele jetzt einfach nicht gut waren und dass dein Fundament deiner Offense, dein Play-Action-Football einfach nicht funktioniert hat. Mhm. Und natürlich die Seattle-Defense, und das ist vielleicht nochmal das letzte Wort dazu, natürlich auch gegen Play-Action gut ist. Die lassen 5,3 Yards per Play zu. Wer ist nur besser? Die Denver Broncos, die wir vorher sehen.
Ja, okay. Und das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Mit welchem Gesicht sieht man von dieser Offense? Weil diese Seattle-Defense halt nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat als die beiden Playoff-Gegner, wenn wir es nur auf die Playoffs beziehen, zuvor. Und das ist wunderbar, dass du das an der Play-Action festmacht, weil das zeigt es halt am besten. Und deswegen habe ich halt gedacht, wenn du das ein bisschen eingedämmt bekommst, aus Seattle-Sicht, was der Fall sein wird, glaube ich. Also ich wünsche mir natürlich, dass es wieder ein Highscore-Game wird, was knapp ist. Keine Frage, dass wir 300 Yards von Darnold sehen und 400 von Stafford oder was auch immer. Aber das Laufspiel ist halt eben für mich dann eben der entscheidende Faktor. Und das ist bei den Rams eigentlich...
Das
ist immer so unterm Radar, weil wir über Nacua, Devontae Adams, Stafford sprechen. Aber wir haben Kyron Williams und Blake Corum, die sich dieses Backfield super teilen. Wir haben Kyron Williams, der hat 117 Rushing Yards, 2 Touchdowns gemacht gegen die Bears. Problem ist, die Seattle Defense, und das hast du gerade so schön formuliert, sind halt auch gegen den Lauf dementsprechend so gut.
Keinen Running Back 100 Yards erlaubt.
Das ist wirklich, genau. 3,7 Yards pro Carry. 3,7 Yards pro Carry. Und damit gewinnst du halt ein Footballspiel in den meisten Fällen nicht. Und wenn wir all das so durchgehen, bei der Seattle Offense mit Charbonnet, der nicht dabei ist, aber mit allen Dingen, die wir da gesagt haben, und jetzt bei der Defense, ist Seattle, weil wir das eingangs gefragt haben, das komplettere Team? Und ist Seattle auch der Favorit in diesem Spiel aufgrund der Defense? Ich habe es ganz zu Beginn unserer Folge gesagt. Die Teams, die aktuell Erfolg haben, sind die mit einer sehr, sehr starken Defense. Texans, schöne Grüße an der Stelle, ihr nicht. Das ist, glaube ich, könnte ein Kryptonit sein, weil wir diese Play-Action-Thematik und das Passing-Game von Stafford mit seinen beiden Königen auf extrem hohem Niveau brauchen gegen die Seattle Seahawks. Und ja, das sah in den Spielen bisher nicht so aus.
Wenn du mir sagst, bis, lass einfach mal Woche 15 sagen, die Offense bekommen wir von den Rams wieder, dann sage ich, alles klar, das wird echt schwer, selbst für die Seahawks-Defense.
Ja.
Sind sie aktuell nicht. Und das ist ja auch sowas, was, glaube ich, ganz viele irritiert hat, wie Sean McVay, bei allem Lob immer für ihn, also in den Playoffs bislang, es ist ein, in Anführungszeichen, komischer Einsatz von Williams und Corum. Dann funktioniert's mal, dann lässt er sie wieder nicht laufen. Ist ja auch für Play-Action einfach wichtig, dass die zwei im Spiel sind, oder zumindest Kyron Williams. Das war der, der am nächsten dran war mit einem 100-Yard-Spiel gegen die, also Rushing-Yard-Spiel gegen die Seahawks, der war bei 91 Rushing Yards in Woche 11. Also der ist mal am nächsten rangekommen. Rein theoretisch, wenn er sowas hat, könnte es schon auch klappen. Muss er nicht 100 Yards sein. Mit 91, glaube ich,
wären
sie auch
91, ganz, wenn man,
ganz happy, weil da hatte er nämlich auch 3 Explosive Runs und hatte 5,7 Yards after Contact, sein zweitbester oder der zweitbeste Wert gegen die Seattle Defense in dieser Saison. Also das war schon ein gutes Laufspiel. Das haben sie auch schon mal gezeigt, dass sie es können. Nur irgendwie, Sean McVay, ich weiß nicht warum, auch ein paar so Entscheidungen, also ganz unabhängig von dem, aber auch das gegen die Bears, was waren es da, 15 Sekunden auf der Uhr, 2 Auszeiten, dass du einfach abkniest und in die Overtime gehst. Also so ein paar Sachen, die ich bei McVay, aber das ist so die ganze, manchmal McVay, Shanahan, LaFleurs, dieser NFL, so immer hundertprozentig kann ich sie nicht verstehen, so geil es ja grundsätzlich ist, dem Football zuzuschauen.
Ja, ja. Das bringt mich übrigens zu einer Frage, die ich dir ganz am Anfang stellen wollte. Aber wir machen, ich versuche sie mir zu merken. Wir machen erstmal das NFC-Spiel noch fertig, wobei ich eigentlich kein anderes Matchup mehr für diese Offense gegen Seattle Defense habe.
Matchup nicht, aber wir müssen einmal Special Teams müssen wir schon nochmal ansprechen,
ja, okay,
weil da ist klar, Seattle einfach. Also wir sprechen sie Special Teams jetzt nicht so oft an, aber was die Seahawks da machen, Shahid in Woche 16 gegen die Rams, da war es ein 58 Yard Punt Return Touchdown. Jetzt hat er es gegen die Niners beim Opening kickt. Es war nicht mal ein Drive. Also
da waren die Niners da schon gebrochen.
Genau, da war es eigentlich schon vorbei.
Dann am Ende,
nach diesem Woche 16-Spiel, ich sag's ein drittes Mal, wurde Chase Blackburn dann entlassen bei den Rams. Das sagt ja auch schon einiges. Sie lassen die meisten Yards per Punt Return zu 16,0. Und ehrlich gesagt, die Seahawks werden ihnen da das Leben richtig, richtig schwer tun. Auch wenn es zum Beispiel geht, angenommen, es ist wieder ein knappes Spiel, wenn wir immer davon ausgehen, One-Score-Game oder mit einem Field-Goal gewinnst du es, dann traue ich schon eher Jason Myers das zu als Harrison Mavis, der mir gar nichts getan hat und eigentlich ganz gut und souverän ist. Der jetzt zum Beispiel
nichts getan hat, ist auch geil.
Der Thicker Kicker ist ein geiler Typ. Der ist jetzt dieses... Den
kannst du dich identifizieren, nicht wahr?
Ja. Definitiv. Ja. Das wäre ich als Kicker. Nicht ganz so viel Schmack ist im rechten Bein, aber bei Field-Goal-Versuchen über 40 Yards ist er 9 von 10. Also statistisch spricht er wenig dagegen. Sein längstes 52 Yards. Jetzt kommt aber halt Jason Myers. Der hat halt deutlich mehr, weil er auch die ganze Saison gespielt hat, bei 40 oder mehr Yards Field Goal Attempt. 22 von 27 hat aus 57 Yards getroffen. Die 5 Yards können unter Umständen echt was ausmachen, ob der da mehr Selbstvertrauen hat, den zu machen oder nicht. Oder was ist die Range von Mavis? Eigentlich wissen wir es ja gar nicht.
Nee, das so richtig kann man das nicht einschätzen, aber Football is a game of inches, ne?
Absolut.
Kann alles tricky sein. Ich sag mal so, wenn man drauf wetten müsste oder dürfte, und wir sagen, wir haben vielleicht wieder ein Highscore-Game, so ein 38, 37, wie wir es jetzt in Woche 16 hatten, dann gibt's eben auch mehrere Gelegenheiten für die Seattle Seahawks Special Team Unit, einen Kickoff zu retournieren in eine gewisse Feldposition, vielleicht sogar bis in die Endzone. Und das ist das, glaube ich, ich weiß nicht, so blöd es klingt, vielleicht dürfen die Rams nicht zu viel scoren, weil sie sonst immer Kickoffs machen müssen, Spaß beiseite. Das wird schon etwas, also ich, und das ist das, was ich privat gesagt habe, nachdem ich die Spiele gesehen habe in meinem Freundeskreis, diese Energie, die freigesetzt wurde, klar, natürlich, wenn es der erste Kickoff des Spiels ist, es waren 6 Sekunden, 95 Yard Return Touchdown, aber dieses Lumenfield ohnehin schon als Nummer 1 Seed der NFC, und dann ist es nochmal explodiert. Es wurde auf der Richterskala ein Erdbeben gemessen nach dieser Reaktion. Das könnte schwierig werden. Ja.
Es ist ein guter Punkt, dass du das Lumenfield nochmal ansprichst, weil das ist halt wirklich einfach ein Heimvorteil. Jeder hat da irgendwie seinen Heimvorteil, aber das Lumenfield, ich war da einmal da, das ist echt fucking laut.
Ja.
Da sitzt auch keiner. Das ist wirklich wie so in einem europäischen Fußballstadion eigentlich. Wir sind da die ganze Zeit gestanden und es war so ein maliges Regular-Season-Spiel gegen die Redskins mit Kirk Cousins zu der Zeit noch.
Ja.
Aber trotzdem, da stand jeder, da hat sich keiner hingesetzt, dann hat es noch leicht zu schneien begonnen, wo du sagst, jetzt laufe ich vielleicht mal einmal um meinen Sitz rum, um ein bisschen wärmer zu werden. Nee, da ist wirklich, Football wird da komplett gelebt und das wird für die Rams dann schon auch, weil da dann mal deine Play-Calls bekommen, wenn es einfach quasi neben dir ein Erdbeben ist,
Ja, das
have
ist
fun, schon. Matt ja. Stafford, have fun.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Da hast du absolut recht.
Ja, weitergeführt.
Ja, vorhin, ja, ganz am Anfang mal, ja. Ja, genau, das ist also sind unsere wichtigen Punkte zu Rams bei den Seahawks. Dann im Lumen Field, Heimvorteil definitiv gegeben. An der Stelle sei nochmal gesagt, in diesem 21. Jahrhundert, immer wenn der Papst verstorben ist und die Seattle Seahawks Nummer 1 waren in ihrer Conference, sind sie auch in den Super Bowl gekommen, 2005, 2013 und jetzt vielleicht auch 2025. Ein Sieg dazu fehlt noch. Komische Statistik. Ist aber nun mal so, das Spiel gibt's dann ab 0.17 Uhr, da starten wir mit unserem Vorlauf, je nachdem, was im Vorfeld natürlich passiert.
Genau.
Sollte es Overtime geben, kann sich das natürlich nach hinten verschieben, aber das kriegt man dann eigentlich
10 Minuten, oder?
Genau, 10 bis 20 Minuten ist die Range immer, glaube ich. Aber da kriegt man dann über die NFL oder alles andere natürlich das auch dementsprechend mit.
Gut, aber in dem Fall ist ja gut, weil das andere Spiel noch läuft, da wollte er noch gar nicht überschalten. Dementsprechend gibt es dann, gäbe es einen schönen Übergang.
Passt man vielleicht den Kick-off-Return-Touchdown. Aber you never know. Ja,
wir gehen mal davon aus, dass es so hingeht, dass Broncos, Patriots eine Entscheidung haben und dann fließend übergeht.
Ja,
ins zweite Spiel.
Es wird fließend übergehen. Sonntag ab 20.30 Uhr beide Championship Games. Erst AFC Patriots bei den Broncos, dann NFC Rams bei den Seahawks. Schaltet auf jeden Fall ein bei uns, wir würden uns freuen. Dann gucken wir, was nächste Woche bei rumkommt. Und an der Stelle will ich jetzt nochmal sagen, weil ich es ganz am Anfang vergessen habe, dich zu fragen, mache ich es trotzdem. Ja. 4. und 18. Sagt dir das was? 4. und 18, Texans Patriots. 12 Punkte Rückstand.
Punt,
warum
natürlich.
Kniest du ab? Du hast noch, ich weiß, es war unter einer Minute, glaube ich. Oder war es sogar noch mehr? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und 4. und 18, so wie das Spiel gelaufen ist, ich habe es auch im Kommentar gesagt, sehr unwahrscheinlich, dass du es schaffst, aber du hast ja die weiße Flagge gehisst. Habe ich nicht verstanden, ist ein Playoff-Spiel. Da muss ich für 4. und 18 gehen, verstehe ich nicht.
Ja, das war eh sehr
Wollte ich deine Meinung wissen, tatsächlich. Ja,
aber ich glaube, da sind wir alle, also nochmal, ich habe zum Beispiel auch bei den Rams nicht verstanden, 15 Sekunden, du hast zwei Auszeiten, Overtime, kannst in Field-Goal-Range vielleicht kommen, dann nimm doch einen Shot. Du musst ja nicht volles Risiko gehen, dass es eine Interception gibt oder sowas. Ja. Klar, das verstehe ich schon. Aber es sind 15 Sekunden mit zwei Auszeiten. Das sind, also drei Plays kannst du noch hinbekommen. Zwei auf jeden Fall. Drei Plays sind da
zwei unter Umständen
möglich.
Ja.
Das habe ich auch nicht so verstanden. Und natürlich bei 4.18, ey, es geht um deine Saison. Was passiert, wenn du es nicht schaffst? Dann verlierst du es, aber du
ja, dann hast,
nimmst
dann
ja quasi,
ist es wurscht.
Ist kein anderes Ergebnis als das, was sie gemacht haben.
Ganz genau, ganz genau. Und das, ja, gut, dann sind wir da alle einer Meinung. Wollte ich nur nochmal zum Abschluss.
Aber ich glaube, da wird keiner das anders sehen, oder? Auch Texans-Fans werden das wahrscheinlich so.
DeMeco
so.
Ryans wird es vielleicht anders
ja,
sehen.
Okay. Habe ich auch nicht verstanden. Das war, sonst machen sie immer so auf dicke Hose in der Regular Season, wo es dann vielleicht ganz so schlimm ist, wenn es um was geht.
Also man muss sagen, alles, was über 5 Yards war in diesem Spiel, war
es beide unrealistisch.
Schwer. Aber ja.
Aber ob ich die Chance unter Umständen mal probiere, das, was passiert, oder gleich sag, nee, wird nichts, das verstehe ich halt nicht, weil, also was im schlimmsten Falle passiert, genau das Gleiche 5 Sekunden später.
Ganz genau so ist es, ja. Also war sehr, sehr merkwürdig das Ganze. Aber soll uns nicht mehr tangieren, die Texans, haben wir gelernt, sind im Urlaub und wir haben noch 4 Teams, 2 Vornamen, 1 Ziel. Wir wünschen euch eine schöne Conference Championship Week und hören uns dann nächste Woche wieder.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.